Lack.
Max, wir müssen reden. Und zwar über die Alkoholsituation. Die ist nämlich nicht vorhanden.
What?
Ja, wir trinken heute Brause.
Jetzt hier,
ich schenke dir einen Brause.
Ich zähle ja immer ein, bevor ich Rekord drücke. Und dann drücke ich Rekord. Und das wahrscheinlich die meisten unserer Hörer, die nicht hin und wieder mal die Live-Sendung hören, noch nie gehört habe, wie ich einzähle, sondern immer nur, wie ich mit dem Einzählen fertig bin.
Das kannst du ja vielleicht einmal exemplarisch nochmal für unsere Hörer einmal demonstrieren.
Also jetzt nur für euch hier, ich zähle runter von 3, 3, 4, 8, nee, Moment, so waren die Zahlen nicht. 3, 2, 1 und dann fängst und dann machst du die Flasche auf und ich.
Genau, und dann drückt Elon Musk auf den Knopf und die SpaceX Falcon 9 steigt in den Himmel.
Genau. So, Prost. Prost. So, jetzt trinken wir eine Bio-Zisch Rhabarber hier.
Oh, das zischt aber Bio.
Oh, die ist lecker.
Ja, wir kriegen auch ungefähr 100.000 Euro für diesen kleinen Native-Werbespot. Jetzt lach doch nicht so krass in das Mikrofon, das tut mir in den Ohren weh, Max.
Oh Gott. Ah. Hast du gestern getrunken?
Nee, aber am Freitag.
Ah. Ja. Ja, wir sind langsam im Alter, wo so einmal trinken, welchen Monat denn? Wo so einmal trinken für ein halbes Jahr freut.
Wir sind schon seit 3 Tagen Kater. Nein, ich hatte am Freitag habe ich was getrunken und das den ganzen Tag irgendwie am Samstag im Bett gelegen. Und so schlimm war das und dann bin ich heute erst wieder im Büro. Am Sonntag natürlich.
Also hast du 2 Bier getrunken am Freitag?
Ja, ich habe sogar ein halbes noch, nee. ja.
Ah.
Genau, und jetzt müssen wir Brause trinken, aber ist auch gesünder. Und dann eventuell steigt dadurch auch die Qualität des Podcasts.
Vielleicht fällt sie aber auch ganz massiv.
Das mögen die Hörer entscheiden.
Das mögen die Hörer. Irgendwie ist es so, wir sind beide in so einer merkwürdigen Stimmung, oder? So ein bisschen. Wann wollten wir machen? Letzte Woche?
Genau, letzte Woche wollten wir eigentlich machen.
Da war ich dann kurzfristig zu krank.
Mhm.
Ist das normal in diesem Land, dass man immer krank ist? Also es ist echt absurd.
In China ist schlimmer gerade.
In China ist schlimmer, das stimmt. Aber es ist so. Also das ist so die Ärztin, die Kinderärztin hat diagnostiziert, erster Kita-Winter in Berlin. Mhm. Weil es ist jetzt quasi, letztes Jahr waren wir ja schon in Berlin.
Aber das höre ich immer so von jungen Eltern, dass irgendwie ihre Kinder halt so die Virenschleuder werden, sobald die halt irgendwie in Kitas und
Ja, gehört habe ich das auch schon 100 Mal, aber wie das so oft mit Kindern ist, man muss das Ausmaß selbst erleben. Also ich bin seit Oktober wirklich, habe ich quasi Dauerschnupfen, mehr oder weniger. Also ich habe mal weniger Schnupfen und mal mehr, aber ganz weg war er nie. Kolja, der hustet seit Dezember.
Wow.
Durch. Und alle sind, und jetzt ist auch Diana wieder mal so ein bisschen krank und so, und ich bin krank und er ist die ganze Zeit krank und irgendwer ist immer gerade krank. Und Kolja war vorher noch nie krank. Also okay. So, der war nicht länger als, also der hatte mal irgendwie mal eine Nacht Fieber oder sowas. Aber der war vorher wirklich eigentlich so, dass der mal 3 Tage am Stück irgendwie krank war oder sowas. Das gab's vorher nicht. Und wobei, das gab's jetzt auch nicht. Also so, dass er wirklich so im Bett, so dass er so kaputt ist, dass er im Bett liegt die ganze Zeit oder sowas, das hat er jetzt auch noch nicht gehabt, sondern ist dann so halt, wie so ein Kind so drauf ist, dann, naja, die rennen halt doch immer rum und sowas.
Aber ein bisschen kränklich so.
Ja, aber halt hustet sich die Seele aus dem Leib, hat einen tierischen Schnupfen.
Vielleicht einfach mal mit dem Rauchen aufhören.
Hm. Ach komm, jetzt. Was ist das wieder für eine Verschwörung?
Das hat bei mir auch gefunktioniert. Ich sag's es, voll der Trick.
Aber ich meine, was soll das Kind dann mit seinem Whisky machen? ja, es ist so total merkwürdig. Kann ich ja, während ich gerade schon von Kind erzähle, kann ich auch noch erzählen. Ich habe letzte Woche mit Kolja, war das letzte Woche, haben wir seinen ersten Film gesehen, seinen ersten richtigen Kinofilm so. Und Frozen, weil er im Kindergarten, da hat er so ein paar Kindergartenfreundinnen und die erzählen immer die ganze Zeit von Frozen und jetzt hat er auch Frozen gesehen. Und es ist großartig. Ich hätte nicht gedacht, wie toll das ist, mit so einem Kind so einen Film zu gucken. Also hast du Frozen mal gesehen?
Ja.
Also ich habe den auch schon, ich habe den auch vor ein paar Jahren mal gesehen, fand den so, ja okay, kann man gucken, muss man aber auch nicht, meinetwegen, mir doch wurscht. Und
ich bin den Hype auch nicht ganz verstanden, aber ganz ehrlich, ja.
Ja, und jetzt habe ich ihn halt mit Kolja gesehen und das ist so perfekt. Das ist so perfekt für Kinder. Also das ist, wahrscheinlich haben die da halbe Test, also natürlich haben die Testpublikum, aber das ist so, weil Kolja zum Beispiel ist ziemlich ängstlich so in solchen Filmen und sowas. Und der ist selbst beim Sandmann oft ängstlich und macht das weg. Und dann war es in dem Fall, war es natürlich ein bisschen dadurch auch, dass er halt auch wusste, dass halt alle um ihn rum das toll finden und dass er darum quasi so in der sozialen Gruppe drin sein wollte. Aber die ängstlichen Stellen, also sind durchaus ein paar so drinne, die sind alle so getimed, mehr oder weniger, dass sie furchtbar, furchtbar aufregend werden, immer aufregender werden. Und dann kriegt er irgendwann mit, dass er ja eigentlich auch Angst hat, aber dann ist es auch schon wieder vorbei.
Mhm.
Und dadurch ist es so ein, das machen die einfach gut. Und das finde ich.
Disney hat auch ein bisschen Erfahrung in der Hinsicht, ne?
Ja, die können das offensichtlich.
Mhm.
Und was ich auch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, wusste ich das nicht, dass ich in der Zwischenzeit, hat mir das Diana erzählt, dass gerade unter lesbischen Frauen ist der Film sehr, sehr beliebt. Und es war so ein Pseudo, also es war immer so ein, gerade dieses Let It Go ist so eine Hymne der LGBTQ-Bewegung.
Let it go. Let it go.
Naja, es ist, gerade im Englischen ist dieser Text auch, und ich habe jetzt inzwischen diesen Text gezwungenermaßen einige Male gehört, sowohl als auf Deutsch als auch auf Englisch, weil wenn das dann einmal da ist, dann geht das auch nicht mehr wieder weg. Wobei ich finde es bisher auch, ich mag das durchaus noch, dieses Lied. Und es ist schon so, don't be not the perfect girl anymore und so, und wie sie dann halt so.
Das ist schon sehr emanzipativ, so von der Botschaft.
Ja, ne? Und ich meine, sie kommt literally out of the closet. Also so dieses come out of the closet, so dieses, wenn man sich outet und so.
Mhm.
Und das war wohl dann beim ersten Teil. Beim zweiten Teil hat Disney sie dann wohl ein bisschen enttäuscht, keine Ahnung wieso. Ob sie dann doch am Ende mit einem Prinzen rumknutscht oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Hab den Film bisher noch nicht gesehen. Aber das fand ich ganz spannend, das so zu sehen. Und auch Kolja so irgendwie so, der erste Film, den wir mit ihm geguckt haben, hat gleich den, wie heißt der Test? Bachelor?
Becheltest? Becheltest, ja.
Den Becheltest bestanden, diesen Test, dass
zwei Frauen in der Handlung miteinander sich unterhalten, und zwar nicht über einen Mann.
Zwei benannte Frauen.
Zwei benannte Frauen.
Also zwei weibliche benannte
Charaktere. Die auch einen Charakter, genau.
Ja, und dann habe ich den Becheltest neulich einmal durchgelesen, die Wikipedia-Seite, weil ich genau die genaue Definition noch wissen wollte und sowas, was das eigentlich bedeutet. Es gibt natürlich auch eine Menge Kritik daran, aber es ist mittlerweile bei der EU, bei der Filmvergabe, also so Fördergeldervergabe, muss den Becheltest bestehen.
Ist ein Kriterium, ne? Ja.
Was ich echt eine spannende Sache finde.
Ja, solche Sachen, die sind schon sehr wirkmächtig, muss man schon sagen. Ne? Also alleine sich mal dieses, also ich glaube alleine der oder diejenige, die sich diesen Becheltest ausgedacht hat, ja, das hat einen extrem hohen Impact, weil das erstens ist das relativ einfach und eingängig. Man kann das halt sehr gut sich merken. Und man kann das halt relativ schnell irgendwie in seinem Alltag immer überprüfen, ne? Und dann kommt man nämlich echt, dann ist man halt auch echt erstaunt, wie wenig das vorkommt, sozusagen, wie wenig und dieses Erstaunen darüber, das überwindet dann halt auch irgendwelche ideologischen Hürden, weil das daran, dem kannst du dich gar nicht widersetzen, wenn du dann plötzlich so merkst, okay, die letzten 15 Filme, die ich gesehen habe, da haben sich noch nie irgendwelche Frauen miteinander unterhalten. Das ist, what the fuck? So, ne?
Ja, also, das ist schon. Und dass es einem nicht mal auffällt.
Ja,
das
ja.
Ist so ganz normal, also dass man erst mit der Nase drauf gestoßen werden muss, damit es einem überhaupt auffällt. Finde ich echt irre. Ich habe gestern ein Video gesehen über Crashtests von Autos, wie Autos immer sicherer gemacht werden und so über die Qualität von Crashtests, und da wurde zum Beispiel erwähnt, dass es keine weiblichen Crashtest-Dummies gibt.
Oder gab oder gibt?
Gibt.
Immer noch nicht gibt.
Immer noch nicht gibt.
Okay.
Das sind alles so typische Männergrößen.
Mhm.
Und Gewichtsklassen und.
Das ist ja auch die Gewichtsverteilung. Diese Dummies sind ja sehr, sehr versucht, sozusagen von auch Schwerpunkten und solchen Sachen, ne, irgendwie versucht dem menschlichen Körper nachzubauen. Das heißt also, zum Beispiel der weibliche Körper hat ja auch andere Schwerpunkte, ne, irgendwie durch die Verteilung.
Und die Wahrscheinlichkeit, als Frau in einem Unfall schwer verletzt zu werden, ist 43% höher als Mann. Krass. Beim identischen Unfall. Und ein bisschen was liegt daran tatsächlich an der, also die Knochendichte bei Frauen ist wohl nicht ganz so hoch und so, also es gibt ein paar tatsächlich biologische Gründe dafür. Aber das Allermeiste ist einfach, weil darauf nicht getestet wird. Und die Hälfte der Bevölkerung und es gibt auch irgendwelche Medikamententests und so, die werden einfach nicht an Frauen durchgeführt.
Ja, also ich fand es interessant, ich habe heute oder war das gestern? Gestern oder heute, ich weiß nicht mehr, ich glaube gestern, habe ich einen Text gelesen auf Merkur, auf dem Blog von Merkur.
Ja. Yeah.
Und zwar Katrin Passig hat.
Von der habe ich schon mal gehört.
Hat zusammen mit einer Helena oder irgendwie so, die kannte ich nicht, ich glaube, die ist Redakteurin, glaube ich, bei Merkur. Jedenfalls, die beiden haben sich unterhalten über Misogynie. Also Frauenfeindlichkeit, aber halt vor allem aus so einem sehr persönlichen Ebene und zwar aus der eigenen frauenfeindlichen, also über ihre eigene Frauenfeindlichkeit und wie sie sie überkommen haben.
Ja.
Weil das interessant ist, also dass das sind ja zwei Frauen, das ist erstmal das Interessante daran so. Mhm. Und ich glaube, deswegen können die auch ein bisschen, sag ich mal, offener darüber sprechen.
Und Frauen können ja offener sprechen. Das
ist so. Ja, also über das Thema Frauenfeindlichkeit. Yeah, yeah. Aber es ist halt schon echt interessant, also wie dann halt so bestimmte Dinge sie an sich selbst beobachtet haben, auch vor allem im Nachhinein. Yeah. Ne? Also zum Beispiel, es fängt eigentlich damit an, dass Katrin beschreibt, wie sie bei einem Verleger war und dann wollten die alle zu so einem Essen gehen und sie hatte halt irgendwie gedacht, dass in der Gruppe, in der sie gerade steht, die eine einzige Frau dort, dass die halt nicht mit zum Essen geht, weil die ja nur die Sekretärin ist oder so. Und solche Sachen, also einfach, ja, ja. Oder an sich zu merken, dass man halt Frauen weniger zuhört oder das, und solche Geschichten, ne? Das wird dort alles sehr, sehr offen verhandelt und aber auch darüber verhandelt, wie man das selber halt dann durch bewusstes drauf achten irgendwie überkommen hat. Und das fand ich halt schon echt spannend, so, also so von den Beobachtungen da drin. Es gab dann jetzt auch noch mal ein bisschen Ärger deswegen, wegen des Textes, weil dann halt auch viel darüber kritisiert wurde, dass der jetzt halt sozusagen so offen diese Ignoranz sozusagen so frivol darstellt, ne? Aber ich finde halt eigentlich, dass das halt schon, also es ist halt interessant, weil es halt ein Text ist, der halt sozusagen bei Merkur, was ja nun ein sehr, sehr angesehene Philosophiezeitschrift ist, so eine Art, oder Philosophiezeitschrift, und das aber eigentlich ein Gespräch ist, eigentlich ein Podcast, das ist nämlich das Interessante, das ist eigentlich sozusagen voll die Formatverwirrung, weil es halt einfach ein schriftlicher Podcast ist. Die beiden unterhalten sich und yeah. Das ist wirklich eine, sozusagen das gesamte Gespräch einmal nur abgetippt, ja. Aber es ist halt, wenn du dann noch Katrin Passigs Stimme kennst und so, kannst du dir das halt wirklich so als Podcast in deinem Kopf ablaufen lassen, während du es liest, ne? Und deswegen fand ich das interessant, weil das halt wirklich auch als Podcast so funktionieren würde, aber dadurch, dass es jetzt sozusagen so ein Text ist, hat das so eine ganz andere normative Setzung, ne? Mhm. Ich meine, das haben wir auch schon, glaube ich, öfters mal beobachtet und haben viele andere Leute beobachtet, das ist ein Podcast, kannst du Dinge äußern, die du eigentlich im Text nicht äußern kannst.
Ja.
Und das liegt, glaube ich, an diesem Drahtseilakt des freien, offenen Sprechens, ne? Mhm. Also dadurch, dass du im Gespräch bist, ist die Erwartungshaltung nicht so, dass du halt fertige, durchgedachte Sätze formulierst und Texte produzierst, die du sozusagen als solche stehen lassen kannst, ne? sondern es wird dir zugestanden, halt im Sprechen eine Suchbewegung zu vollziehen.
Man hört die ja auch raus.
Genau, und man hört die auch raus. Und
also so man hört die ja gerade deutlich an, wie du nach der richtigen Formulierung suchst.
Genau.
Was halt in dem Moment, in dem
das einfach merkt man das immer an.
ich hoffe, dass man auch mir das anhört, weil ich, aber es ist halt, in dem Moment, in dem man das jetzt abtippen würde, was du jetzt gerade geschrieben hattest, würde uns natürlich einen ganz anderen
Shitstorm.
Diese Ebene würde einfach fehlen.
Genau, und das fand ich interessant, weil dieser Text dann halt so angegangen wurde von einigen Feministinnen so und ich kann halt auch verstehen, warum, ne? Weil das halt weil das halt auch sozusagen in gewisser Hinsicht so ambivalent rüberkommt, wie die das da beschreiben, ne, bei ihrer eigenen Erfahrung. Aber wie gesagt, also es ist halt wirklich dieser Mediencut, weil es eigentlich ein Podcast ist, eigentlich ein Gespräch.
Ja, aber ich finde das auch, ich meine, die Leute sind nun mal irgendwo. Und ich meine, man fängt ja, ich habe So, und ich finde ja das Eingeständnis, dass man selber nicht frei davon ist, und gerade wenn Frauen dieses Eingeständnis machen, finde ich ja, es ist ja eine Menge wert. Das zeigt halt, wie tief diese Kultur veranlagt ist und wie tief das alles drinne steckt und wie wenig wir es in Frage stellen. So dieses, kennst du diesen This is Water? Diese Commitment Speech.
Commencement, ja. Commencement Speech. Von diesem Schriftsteller, wie heißt er?
Ja, ja. Die ich nach wie vor, also es gibt da so eine Videofassung von mit hübscher Musik dahinter, die ich ganz, ganz nett fand, eine Zeit lang und so. Und dieses halt, wir sind so wie Fische im Wasser und Fische wissen auch nicht, dass sie im Wasser schwimmen. Und wir schwimmen halt in einem kulturellen Erbe und dessen muss man sich bewusst werden. Und wir schwimmen in einem sozialen Umfeld. Und und das, ich meine, natürlich, wie soll das anders gehen als tastend?
Ja, ja. Zu dem Thema übrigens ist jetzt endlich rausgekommen das Buch von Kübra Gümüşe, Sprache und Sein.
Ja.
Wo ich auch den Podcast mit ihr gemacht habe auf 4000 Hertz und wo sie das auch schon ziemlich gut darlegt. Aber im Endeffekt geht das Buch ziemlich genau darum, also was Sprache ist und wie Sprache. Also vieles von unseren Denkmustern und unserer Wahrnehmung und die gesamte Strukturiertheit der Welt steckt in der Sprache drin, ne?
Yeah.
Also in den Kategorien, die wir haben, klar, um über Dinge zu sprechen und sie nimmt das halt sehr, 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 sehr cool dort auseinander und analysiert das und gibt halt auch Tipps, wie man halt genau diese Strukturen, dieses Wasser, in dem man schwimmt sozusagen, ja, wie man halt sozusagen aus dieser Box heraussteigen kann und sie halt immer mal wieder von außen anschauen kann und sollte und muss sozusagen, ja, um halt ja zu etwas zu kommen, was sie halt dann eben so eine inklusivere Art der Sprache nennt.
Ja, und ich finde das auch so diesen, wenn man andere dabei beobachtet, ist das vielleicht, ohne es jetzt getan zu haben in dem Fall, ich sehe es ja bei mir selber, zum Beispiel, was weiß ich, was in einem beruflichen Umfeld, in meinem Job, der gibt es so manchmal, dass man die Ideen von anderen Leuten in Frage stellt und diskutiert, im Idealfall, und halt sie angreift und nach Schwächen abklopft. Und hin und wieder stelle ich mir ja schon die Frage, ob ich, wenn ich jetzt die Idee einer Frau da kritisiere oder angreife, tue ich das, weil sie eine Frau ist oder weil tatsächlich ihre Idee nicht so gut ist. Und das ist eine schwer zu beantwortende Frage im Zweifelsfall, weil vielleicht habe ich da objektive Kritikpunkte dran, aber vielleicht suche ich auch stärker nach solchen Punkten als bei irgendwelchen Männern oder weiß der Teufel was. Also ich glaube, dass ich auch die Männer durchaus genug angreife und deren, also ich hoffe, ich tue es nicht, aber es weiß ja nicht, dass ich...
Max, du greifst immer alle an.
Ich greife immer alle. Dann ist ja schon eine Menge erreicht. Wenn mich alle hassen, ist ja alles gut. Nee, aber verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, ich kenne das. Ich mache mir auch solche Gedanken. Also man weiß es immer nicht, ne? Aber klar, es ist immer gut, auf jeden Fall so eine Aufmerksamkeits Prozess drauf zu werfen.
Genau.
Im Hintergrund.
Und andere dabei zu beobachten, wie sie das machen, ist ja sicherlich auch eine Menge wert.
Das stimmt auch, ja. Genau. Gut, wollen wir über die echt, echt ekelhaften Themen reden? Also eigentlich wollten wir letzte Woche, als wir diesen Podcast eigentlich schon machen wollten, brannte uns unter den Nägeln Thüringen.
Das lag da noch so richtig in der Luft.
Das lag da noch so richtig in der Luft. Aber vielleicht ist es ja gar nicht schlecht, wenn man sich mit dem Thema nochmal mit ein bisschen Abstand befasst. Aber wir lassen uns mal kurz mal zusammenfassen, was passiert. Also
ist er jetzt schon zurückgetreten oder ist der?
Oh, gute Frage.
Er hat ja, na doch, er ist noch richtig zurückgetreten, aber ist er jetzt?
Er hat das auf jeden Fall angekündigt und dann gab es aber ganz lange nicht eingelöst.
Genau,
ne?
Genau. Irgendwie. Ich habe mir gedacht, er setzt es noch aus. Ich glaube, er hat es auch ein bisschen überlegt, ob er es noch aussetzen soll.
Naja, also ist egal.
Ich glaube, jedenfalls
Kemmerich.
Erzählen, was war, muss man eigentlich nicht, oder?
Ja, das müssten eigentlich alle mitbekommen haben. Ne? Also Kemmerich, der FDP-Mann, lässt sich im dritten Wahlgang zum Ministerpräsidenten wählen, und zwar mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD. Es war relativ klar, dass das passieren kann. Nicht unbedingt, dass es wird, aber dass es auf jeden Fall kann. Es waren sich alle darüber bewusst. Trotzdem taten dann alle so, als ob das eine Riesenüberraschung gewesen wäre. Und Kemmerich hat auch nicht gezögert, diese Wahl anzunehmen. Er hat dann tatsächlich sozusagen damit spekuliert, dass er auf Gnaden der AfD sozusagen als mit 5% reingekommene Partei sozusagen den Ministerpräsidenten stellen darf.
Das wäre lustig geworden. Ich habe so drüber nachgedacht, die haben irgendwie 5 Sitze gehabt.
Ja.
Einen dieser Kämmerich und 4 dann noch irgendwie seine mit. Das heißt, da hätten 100% der Fraktion hätten wahrscheinlich einen Ministerposten gekriegt.
Ja, dann natürlich. aber was ich noch interessanter finde, ist, was mir im Nachhinein dann halt klar geworden ist, ne, dass halt diese ganze Überraschung überhaupt nicht der Fall sein kann, weil es muss einen Deal gegeben haben zwischen FDP und CDU mindestens, dass wenn das passiert, dass sie dann das zusammen durchziehen, weil der Punkt ist natürlich, dass Kemmerich mit seinen 5% keine Regierung stellen kann.
Ja.
Und das heißt mit anderen Worten, er muss zu dem Zeitpunkt, als er die Wahl angenommen hat, davon ausgegangen sein, dass die CDU das Ding mitmacht. Und das heißt mit anderen Worten, da muss es vorher eine Absprache gegeben haben. Weil ansonsten hätte er das nicht so annehmen können.
Ich weiß nicht mal, ob es diese Absprache gegeben haben muss oder nicht. Ich glaube, das macht im Endeffekt gar keinen so großen Unterschied. Ich glaube, das Ergebnis ist genauso eklig.
Ja, also ich glaube schon, weil der Moring, dem traue ich das halt einfach zu. So.
Ja, wobei mit dem Moring muss ich jetzt ja auch mal sagen, der hat ja, was ja, nachdem die Wahl war, ist der auf die Linke zugegangen.
Ja, und wurde zurückgepfiffen von der
Bundesebene. Und ist so von der Bundesebene total zurückgepfiffen worden. Und den Typen da so hängen zu lassen, ich meine, es gab 2 mögliche Regierungskonstellationen und beide hat er verboten bekommen und für beide war die CDU notwendig.
Mhm.
Und das dann, und den dann da so hängen zu lassen mit, ist uns doch wurscht, wie das Problem löst, aber weder das noch das ist eine akzeptable Lösung.
Und das ist im Endeffekt, finde ich, das Interessante an dieser ganzen Geschichte im Nachhinein, dass halt tatsächlich diese, also entweder hätte es mit der AfD oder mit der Linken passieren können, ne? Aber dadurch, dass in der CDU diese Hufeisentheorie halt so wahnsinnig eng tief verankert ist.
Yeah.
Gibt es immer so eine komisches Äquivalenzrhetorik zwischen der Linkspartei und der AfD. Ja, das sind halt beides Extremisten und mit Extremisten machen wir nichts zusammen. Yeah. So, ja, das ist so ein bisschen so das Narrativ. Die Ufeisentheorie ist von Hunderten von Politologen und anderen Wissenschaftlern komplett widerlegt worden und dass sie keinen Sinn macht, die wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Was aber der Punkt ist, ist, glaube ich, was dann wiederum die Linke dann immer verschätzt gegenüber der CDU, wie wichtig diese Hufeisentheorie für die Identität der CDU ist. Ich glaube, das gesamte Narrativ von Bürgerlichkeit, ja,
yeah,
basiert auf so einer Zurückgenommenheit, auf so einem Selbstbild von ausgeglichen, mittig, nicht in die eine oder in die andere Richtung besonders aufbrausen. Also diese ganze Idee von Bürgerlichkeit, die, glaube ich, in der CDU halt sehr, sehr stark ist als Identitätskonzept, basiert darauf, dass du halt sozusagen auf links und rechts halt diese lauten Extremen hast, die ganz, ganz böse und schlimm sind und von denen du dich sozusagen abgrenzen willst, indem du sozusagen indem du einfach bräsig dazwischen sitzt und sagst, ich finde beides falsch. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen
der Punkt. Ihr habt beide nicht so gut geerbt wie ich.
Genau. Die AfD erbt nicht schlecht,
Leute. Ja, ja.
So, aber egal. Also und ich glaube, das ist halt so ein bisschen so dieser Punkt und was die CDU ja überhaupt nicht versteht ist oder was halt in dieser Theorie halt überhaupt nicht verstanden wird. Und das finde ich, das kommt immer am besten dabei raus, ja. Die AfD sagt ja gerne auch von sich, sie ist bürgerlich. Mhm. Ne? Und das ist das, was dann halt so die CDU dann immer wieder in Rage bringt. Und sagt, nein, die sind nicht bürgerlich und so weiter und so fort. Und dann beeilen sich alle Leitartikler von allen komischen bürgerlichen Zeitungen von SZ bis AfZ bis FAZ sich darum zu bemühen, zu erklären, dass natürlich die AfD nicht bürgerlich ist, aber die CDU ist bürgerlich und die FDP ist bürgerlich, aber nicht die AfD ist bürgerlich. Dabei, ganz ehrlich, wenn man sich halt das Bürgerlichkeitskonzept anschaut, doch, die AfD ist bürgerlich. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, ja, der Rechts Radikalismus, war immer bürgerlich. Der ist immer aus dem Bürgerkultum gekommen. Der Nationalsozialismus ist eine bürgerliche Veranstaltung.
Ist das okay?
Ja. Und das lässt sich.
Was ist denn bürgerlich genau eigentlich?
Naja, bürgerlich ist halt.
Also ich habe dann immer nur so ein Bild von so einem Typen im Kopf, der mit so einem Zylinder rumrennt. ich habe tatsächlich so ein Ehepaar ohne Kinder auf der Straße vor mir. Das ist das Einzige, was mir zum Thema bürgerlich einfällt. Also das ist.
Es ist natürlich eine Definitionsfrage, es ist keine Frage so, aber also bürgerlich muss man erstmal so sehen, dass halt irgendwie bürgerlich sich eigentlich mal erstmal als Abgrenzung gegenüber dem Adel sozusagen dargestellt hat. Ne, also zum Ende hin des Mittelalters, als dann die ersten Handelskaufleute plötzlich zu Wohlstand kamen und sozusagen so eine Art von Mittelklasse in den Städten tauchte, die eben nicht einfach nur sozusagen, wo du nicht einfach sagen konntest, ja, okay, das gibt sozusagen so das Volk und die Stände, ja.
Also quasi frei, aber nicht adelig.
Genau. Und vor allem dann sozusagen in Städten, genau, also schon abgehoben von dem Volk, von dem Pöbel, ja, aber halt eben nicht adelig, nicht von Geburt an, sondern halt sozusagen etc. Das ist also so als so ein Gegenkonzept. Das heißt mit anderen Worten, so vergleichsweise self-made gegenüber dem Adel ist halt auch so eine wichtige Abgrenzungsbewegung zu sagen, so ich bin halt schon ein tätiger Mensch, ne? Zur Bürgerlichkeit gehört auch schon sozusagen sich darüber zu definieren, was man tut, ja? Und dass dieses dass dieses Tun sozusagen die Identität halt eine Rolle spielt. Also das ist so ein bisschen, wo das herkommt. Das Ganze ist dann natürlich jetzt nochmal tausendmal überzogen worden mit ganz vielen Glasuren von anderen kulturellen Konzepten. Die Bürgerlichkeit hat sich dann eben zum Beispiel dann Ende des 18. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts angefangen dann immer auch stärker von, sag ich mal, den Arbeitern abzusetzen, beziehungsweise die Arbeiter haben sich von den Bürgerlichen abgesetzt und sozusagen vice versa, ja. Also das heißt, also dort gab es dann halt auch so eine
Abgrenzung. Weintrinker versus Biertrinker?
Genau, das wäre zum Beispiel.
Du hast irgendwann mal dieses Beispiel von den Biertrinkern erzählt, die so, dann bist du einer von uns so ein bisschen so.
Genau, das war halt damals auch zum Beispiel genau so eine Sache. Also vor allem Leute, die aus der Flasche trinken, ne? Das sind halt sozusagen Arbeiter.
Genau, aus der Flasche trinken.
Genau, das ist dann aber auch so Arbeiteridentität, die sich dann halt wiederum von der vom Bürgerlichen auch wiederum abgesetzt
klar.
hat, ne? Was aber natürlich wiederum auf der anderen Seite wiederum eine Abgrenzungsbewegung anhat. Das heißt also, der Bürgerlichkeitsbegriff hat sich halt sozusagen so einerseits anfangs vom Adel und dann irgendwann von der Arbeiterschaft und sozusagen irgendwie abgegrenzt und ist jetzt irgendwie sozusagen, ja, also man kann dann halt verschiedene Werte wie zum Beispiel Pünktlichkeit, Disziplin, das war dann halt sozusagen in den Adenauer Jahren.
Bildung.
Ja, genau. Also
so eine klassische, ich würde sagen, vielleicht Latein können. Ja,
das ist nochmal was anderes, das ist Bildungsbürger, das ist natürlich auch nochmal so, das ist so eher so eine Subkategorie, glaube ich, also diese Idee des Bildungsbürgers, aber spielt natürlich auch mit rein, klar. Aber ich sag mal so, irgendwie in den 60er, 70er Jahren hattest du halt dann nochmal irgendwie sozusagen, was man so Sekundärtugenden plötzlich nannte, ne? Also eben solche Sachen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Treuherzigkeit, irgendwie, keine Ahnung, so, ne? Wo dann,
Pünktlichkeit kann man auch durchaus auch einem Arbeiter zutrauen, oder?
Ja, natürlich. Es ist natürlich nicht alles total trennscharf, ne?
Ja,
aber was halt, es gab dann halt irgendwann, ich glaube, von irgendeinem Linken oder war das irgendwie ein Grüner, irgendwie, der gemeint hatte, dann mit diesen Tugenden kann man auch ein KZ führen. Ja, und also das ist der Punkt. Also es gibt halt sozusagen bürgerlich ist halt auch immer sozusagen so eine Abgrenzungsbewegung. Bürgerlich ist immer auch eine Bewegung, die sich stark über das Eigentum auch definiert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch. Und bürgerlich ist eben sozusagen Rechtschaffen, irgendwie sowas. Ja, das ist so ein bisschen, das assoziiert man damit so.
Ja, ich finde dieses Selbstverständnis, was da so zur Schau gestellt worden ist, das war mir so nicht bewusst. Also man muss ja sagen, so in Thüringen bei den Wahlen, die FDP ist ja bekanntermaßen mit irgendwie mit 30 Stimmen oder so, also so knapp, wie man irgendwie sein kann, an der 5%-Hürde gerade so drinne gewesen. Die CDU ist der ganz große Wahlverlierer. Die haben irgendwie 10% verloren oder sowas, noch mehr als die SPD, wobei die SPD langsam auch gar nicht mehr so viel verlieren könnte. Und die beiden klaren Gewinner sind die AfD und die Linke. Und in diese Stimmung herein, so dieses, dass die eine Partei, die quasi eigentlich gar nicht, die eigentlich nur durch einen Glücksfall überhaupt ins Parlament gekommen ist, und die andere Partei, die ganz klar, also wenn irgendjemand abgewählt worden ist, dann ist es die CDU. Und dass die sich hinstellen und danach so sagen, ja, wir haben das quasi das Land bewahrt. Wovor denn eigentlich? Weil es ist ja nicht so, als ob da jetzt irgendwie, als ob irgendwas ganz Unerwartetes ist, sondern es wäre einfach so weitergegangen wie bisher. Also
und Bodo Ramelow, muss man es schon sagen, ist unter den Linken wirklich auch der bürgerlichste Linke, den es überhaupt gibt.
Und der war schon vorher Ministerpräsident. Ja. Also wenn die CDU in Zusammenarbeit mit der AfD und der FDP das Land vor irgendwas bewahrt hat, dann vor Kontinuität. Und wenn man der CDU nun eigentlich, wenn ich bisher eins mit der CDU verbunden hatte, was für sie immer wichtig ist, dann Kontinuität. Aber offensichtlich nicht in solchen Situationen. Aber ich find das so irre, so wie tief dieses Gefühl drinne steckt, weil das haben sie ja tatsächlich so vorgetragen. Das haben sie ja so, als ob das ein überzeugendes Argument wäre. So dieses, wir haben das Land davor bewahrt, dass es von den Kommunisten geschunden wird. Und was? Offensichtlich hochgradig lächerlich ist, weil wieso ist es denn die 4 Jahre vorher nicht passiert? Und aber offensichtlich soweit, also diese Frage stellt sich nicht mehr, sondern es ist, und das finde ich tatsächlich, fand ich sehr krass zu sehen. Also wie tief diese Ängste sitzen, ich hatte ja ehrlich gesagt diese Angst, die die CDU immer vor der Linken aufgebaut hat. Ich habe das ja immer für ein reines Kalkül gehalten, um die SPD davon abzuhalten, mit der Linken zu koalieren. Weil ich glaube, das hat der SPD jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang jetzt, eine Machtoption genommen, weil sie halt.
Der Hass, der kam schon aus der SPD selber.
ja, aber das ist halt, das hat ja, die CDU auch gerne mal der so dieses Schreckgespenst von Rot-Rot, das hat die CDU ja auch gerne mal an die Wand gemalt und so. Und ich dachte, das käme rein wenn wir die Linke als so böse darstellen, dann kann die SPD und dann müssen die mit uns koalieren. Dann können die nicht mehr regieren. Und es gab ja durchaus Bundestagswahlen, wo es für Rot-Rot-Grün gereicht hätte.
Das stimmt, ja.
Und man aber trotzdem lieber eine große Koalition gemacht hat, weil das funktioniert hat. Dass die CDU diese eigenen Bullshit wirklich glaubt, damit habe ich ehrlich nicht gerechnet. Ich habe die ganze Zeit das für.
Doch, ich glaube schon, dass sie das glauben.
Ja, ja, inzwischen glaube ich das auch.
Also ich glaube, sozusagen on the ground level glauben sie es nicht, ne? Also ich glaube zum Beispiel jetzt in Thüringen wissen die schon, wer Bodo Ramelow ist und was da für eine Politik steht und dass es halt nicht irgendwie DDR ist. Das wissen die schon alle, ja.
Ja, der Ramelow hat ja selber noch irgendwie gesagt, dass er noch ein paar Tage vorher waren sie auf irgendeiner Karnevalssitzung zusammen.
Aber sag ich mal, so auf so einem abstrakten Level brauchen sie diese Identitätskonstruktion und diese Erzählung von der Äquivalenz von rechts und links, um halt sozusagen ihre Position als die moralisch Überlegene theoretisieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen der wichtige Teil. Und das ist jetzt interessant, weil es jetzt wirklich sozusagen so eine Art von Gretchenfrage natürlich ist für die CDU, weil jetzt müssen sie also wenn sie irgendeine Machtoption haben wollen, müssen sie sich tatsächlich entscheiden zwischen AfD und Linke. Eine von diesen Positionen müssten sie dafür aufgeben. Mhm. Und man sieht einfach sehr, sehr deutlich, dass das Herz in Richtung AfD geht. Mhm. Ja? Und dass halt wirklich nur der öffentliche Druck und die öffentliche Empörung halt sie dann vielleicht doch eher die Linkspartei nochmal irgendwie in Erwägung ziehen lässt, was noch nicht ausgemacht ist, aber das könnte eine Möglichkeit sein oder halte ich für möglich. Was aber interessant ist, und das meinte ich dann halt vorhin mit irgendwie, dass es sozusagen eine bürgerliche Partei ist, weil ich glaube schon, dass dort extrem in dem Selbstverständnis extreme Parallelen existieren zwischen CDU und AfD und extreme Ich glaube, man merkt, dass man denselben Stallgeruch hat. Mhm. Ja? Und ich glaube, das macht eine ganze Menge aus. Und die Rechtsradikalen sind halt für die Bürgerlichen immer nur, ich sag mal so, Sascha Lobo hat das mal so schön gesagt, immer so die ungezogenen Verwandten gewesen. So, ja?
Ja.
Also so der peinliche Onkel, der sich auf der Familienfeier halt betrinkt und die Bedienung angrapscht oder sowas, ja. Das ist halt so die AfD.
Mhm.
Das ist halt irgendwie unschön und man will nicht auf die angewiesen sein, ja, aber irgendwie
gehören sie halt zur Familie.
Ja, gehören halt zur Familie und okay.
Also
während halt die Linken, ja, das ist halt, die sind halt für die wirklich gefährlich.
Ja, die wollen es ja wirklich ans Geld.
Die wollen ja wirklich ans Geld, genau. Und das ist genau der Punkt. Und ich glaube, wenn man sich in die Geschichte auch reinschaut, also Nationalsozialismus und wie das alles zustande gekommen ist, hattest du genau die gleiche Situation. Du hattest halt ein Bürgertum, das vielleicht irgendwie halt, wie das halt so ist, so rassistische und antisemitische Gedanken und so weiter und so fort hatte, ja, aber jetzt nicht irgendwie darauf hingearbeitet hat, irgendwie den faschistischen Sturz des Regimes hinzugeben, aber sie fühlten sich, als hätten sie sozusagen die Wahl, entweder sozusagen, dass die Kommunisten, also die hatten wahnsinnige Angst vor den Kommunisten, ja, die halt irgendwie gesagt haben, wir wollen euch euer Geld wegnehmen und auf der anderen Seite hatten sie halt diese Faschisten und dann haben sie halt gesagt, machen wir halt mit den Faschisten, weil ich meine, die Faschisten, das ist halt, das sind unsere schlechten Verwandten, aber irgendwie die Kommunisten nehmen uns und alles weg, so, ja. Also das heißt mit anderen Worten, wenn du die Bürgerlichen vor die Wahl stellst, auf Privilegien aufgeben oder die Welt in Brand stecken, verlass dich auf die Bürgerlichen nicht. Die Bürgerlichen.
Doch, verlass mich auf sie, sie werden die Welt in Brand stecken, natürlich.
Also, ich hoffe, sie werden. Das ist jetzt, glaube ich, der Punkt. Und das ist. Und ich glaube, der Aufschrei, der dann halt. Ich war ja auch irgendwie bei der FDP-Zentrale,
ja,
habe dort demonstriert an dem Tag. Ich glaube, dieser Aufschrei, der war halt echt, echt wichtig, weil der Punkt ist. Es ist halt wirklich genau die gleiche Situation. Ja? Also es ist wirklich die gleiche Situation. Natürlich im Kleinen und natürlich ist es nicht, stehen wir nicht vor der Machtergreifung oder sowas, ja, aber es ist genau dieser Punkt,
ja auch, wo, halt, wo es die Bürgerlichen. Ist nicht so, es ist ja auch nicht so, dass es plötzlich da war. Plötzlich waren die Nazis
genau,
da.
Genau, das hat ja auch gedauert. Und bei, aber es ist halt, strukturell ist es wirklich genau die gleiche, die gleiche Veranstaltung wieder. Und das ist wichtig. Und der einzige Unterschied ist, dass wir es schon einmal durchgemacht haben und dass wir eigentlich wissen, worauf das hinausläuft. Und das ist wirklich das Einzige, was uns davor bewahrt. Und
yeah.
Und da ist es sozusagen, da müsste dieser Druck hingegeben werden, weil die Bürgerlichen, weißt du, so, das sind ja nicht ihre Leben, die da auf den ersten Blick, das sind ja nicht ihre Leben, die da von NSU und von den ganzen anderen Leuten dort angegriffen werden.
Ja, das ist, ich meine, die AfD kann sich ja durchaus auch im Augenblick noch halbwegs glaubwürdig von der NSU distanzieren. Die haben halt was gegen.
Nicht wirklich, aber ja.
Die haben was, naja, sie kannst halt keine direkte Linie nachweisen. Das ist halt alles. Das muss
ja,
halt,
aber das Höcke, also ich glaube, von Höcke brauchst du nur irgendwie ein oder zwei Hops, dann bist du schon bei der NSU.
Ja, aber die kann er wahrscheinlich glaubwürdig bestreiten. Also keine Ahnung. Also es ist, die sind ja nur gegen.
Der Typ schreibt für die NPD-Zeitschrift.
Na, das ist aber, ja, das ist aber unter Pseudonym und ob es wirklich war, weiß man halt nicht so 100%.
Doch, das ist jetzt ziemlich.
Ja, das ist offensichtlich. Irgendwelche Linken halt hier. Du bist ja nur einer von denen, du bist ja nur einer von diesen Kommunisten. Das ist halt. Ja, das ist offensichtlich, aber es ist halt, es lässt sich halt noch irgendwie, es lässt sich, also es ist genauso wie Trump halt kein Toupet hat, weißt du, so es gibt halt so ein paar Sachen, die jeder weiß.
Schon in den USA haben wir dann auch irgendwann, ne, also wenn Bernie Sanders jetzt die Primaries gewinnt, dann haben wir auch die gleiche Situation, haben wir sozusagen Faschismus versus Sozialismus und und deswegen wird Trump eine zweite Amtszeit haben.
Wegen Bernie?
Ja. Weil, wie gesagt, die Mitte geht im Zweifelsfall für Faschismus.
Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn sie irgendjemand
anders... Die Wahl gestellt, eine bessere Welt und Faschismus sagt...
Ja, nee, da kommt was anderes rein. Aber das sollte man vielleicht danach dann diskutieren. Was was ich glaube, ist, also was wir in den nächsten Jahren erleben werden mit der CDU und der AfD, ist, dass jedes Mal, wenn wir wieder mal hingucken, irgendwie, da sind CDU und AfD, die stehen da irgendwie rum, so auf der Party, und dann guckt man weg und macht irgendwie ein anderes Ding, und dann guckt man, komisch, die standen da eben gerade noch weiter auseinander, oder? Die stehen doch irgendwie jetzt näher zusammen. Und jedes Mal, wenn du nicht hinguckst und danach wieder hinguckst, dann sagst du, hä, die stehen plötzlich näher aneinander. Und
irgendwann knutschen sie.
Und ich dachte ja ehrlich gesagt, das wäre schon lange passiert. Also ich bin ja ein bisschen erstaunt darüber, dass das länger dauert, als ich dachte. Weil das ist halt, ich meine, das ist halt für die CDU, ist das die für eine große Koalition reicht es nicht mehr und niemand hat mehr Bock auf große Koalitionen. Und das ist die natürliche Machtoption für die CDU, zumindest im Osten. Da ist die AfD halt saustark und irgendwann, und das Argument mit diesem, man kann ja nicht 25% der Wähler im Regen stehen lassen, bloß weil sie Faschisten wählen, das kann man ja, sind ja trotzdem noch, muss man ja trotzdem nur ihre Stimme ernst nehmen. Und so, und das kommt ja schon alles. Und ich habe gedacht, das geht viel, viel schneller. Und ich habe jetzt gedacht, die ziehen das einfach durch. Und ich glaube, die hätten das auch durchgezogen, wenn dieser Widerstand nicht so vehement gewesen wäre. Also ich fand's.
Interessanterweise, ne? Also das hat ja sozusagen, das Beben hat ja insofern noch ein Nachspiel, dass die AKK jetzt zurückgetreten ist.
Genau.
Weil sie das halt, also ganz offensichtlich war es nicht die Bundes-CDU, die das verhindert hat. Weil sonst wäre sie nicht zurückgetreten.
Ja, also ich glaube, sie hat in dem. Also ich glaube, es zeigt auch, wie unhaltbar diese No-AfD-Position, die die Bundes-CDU im Augenblick noch zu haben scheint, eigentlich schon ist. Und wie hinfällig. Und ich glaube, also auf der Landesebene hätten wir es einfach schon lange durchgezogen. Also ich meine, in Sachsen-Anhalt, da hast du ja wirklich in der CDU inzwischen Leute, die wo vielleicht selbst die AfD sagen würde, oh Gott, nee, das sind zu offensichtliche Nazis. Ich meine, dieser Typ da mit der schwarzen Sonne auftätowiert und sowas, ich meine, geht's noch mehr Nazi? Geht's noch mehr Nazi? Also, dass die noch nicht mit der AfD koaliert haben, das finde ich tatsächlich und überraschend. Und ich finde, was da für ein Bruch durch die CDU gerade geht, also wie die sich auch zerfleischen, finde ich echt beeindruckend. Weil, wo war das, wo die eine Bürogemeinschaft auch in Sachsen-Anhalt aufgegeben hat, weil irgendjemand da dem Kemmerich zur Wahl gratuliert hat und so eine Sachen? Also es ist, also da waren zwei CDU-Abgeordnete und die hatten eine Bürogemeinschaft und der eine hat jetzt gesagt, nee, mit dem will ich nicht mehr im Büro sein, weil der hat dem Kemmerich damals per Twitter zur Wahl gratuliert.
Es gab, ich habe es nur mitgekriegt von diesem Ostbeauftragten der Bundesregierung,
der deswegen zurücktreten musste.
Wegen seines Tweets zurücktreten musste.
Ja, Doro Bär, die hat ja auch unfassbar, die hat ja auch genau. Ihren Tweet sofort und wieder gelöscht.
Die hat ihn ja sofort gelöscht, ja.
Und das deutet darauf hin, wie überhaupt gar keine Ahnung die hatten, wie das gesehen werden würde und wie stark der Widerstand dagegen sein würde. Und in der Zivilbevölkerung, also scheint ja der CDU zumindest im Augenblick noch bei den Wahlen durchaus zu schaden. Also die FDP hat wohl tatsächlich deswegen jetzt Parteiaustritt. Ich wusste nicht, dass es noch Leute gibt, die noch in der FDP sind, aber offensichtlich waren da schon noch welche drin und ein paar sind davon jetzt ausgetreten wegen dieser ganzen Nummer. Die CDU scheint ja auch in Wahlumfragen deswegen durchaus ein bisschen gelitten zu haben. Also scheinen ja doch zumindest Teile der CDU-Wähler das jetzt nicht so locker zu sehen. Aber ich dachte, die ziehen das einfach durch. Und ich glaube, wie gesagt, sie hätten es getan, wenn der Widerstand nicht der gewesen wäre, der es ist. Ich glaube, es hat die Position der Bundes-CDU, dieses Nein zur AfD, das ist brüchig und das werden die nicht mehr lange halten können. Und das war ja wohl auch so, dass hier AKK, als sie runtergefahren ist nach Thüringen, um da quasi, um den mal die Leviten zu lesen, dass das ja wohl überhaupt nicht so gelaufen ist, sondern dass sie ja wohl eher angegriffen worden ist.
Habe ich auch gehört, ja.
Und ich meine, wenn du jetzt in der CDU bist, so auf Landesebene, und jetzt wird vielleicht der Ramelow danach noch gewählt, dann kannst du natürlich sagen, ja, so eine Scheiße sollte man nie wieder machen. Aber du kannst natürlich auch einfach sagen, ja, wenn das nächste Mal passiert, dann tritt er nicht deswegen zurück, weil dann sind ja die Linken dran oder die SPD, dann sind wir ja nicht an der Macht. Und also ich würde vermuten, das war jetzt im Zweifelsfall halt nur ein Übungslauf. Und diesmal hat es noch nicht geklappt, klappt es beim nächsten Mal. Ein Testballon, ja.
Also
und also, dass der Lindner davon wusste, das wussten wir ja.
Naja, klar.
Also das wissen wir ja inzwischen. Dass da, also wenn Merkel davon nicht wusste, dann sollte sie deswegen zurücktreten, weil dann hat sie offensichtlich keinerlei Macht mehr in der eigenen Partei, wenn sie nicht mitkriegt, wenn niemand ihr Feuer steckt, dass die CDU für einen Kandidaten, der auch von der AfD gewählt wird, stimmt.
Ja, also wie gesagt, also das ist ja nicht so, dass es so geplant war, aber dass es natürlich die Möglichkeit gab, das war allen bewusst.
Das ja, also ich sag nicht, also wie gesagt nicht, dass das geplant war, aber es gibt Parteistrategen, die machen nichts anderes, als solche Konstellationen durchzuüberlegen.
Also ich glaube auch, dass diese Möglichkeit hat immer auf dem Tisch gelegen. Ne? Das ist das kann mir keiner erzählen.
Und womit hat der Typ denn gerechnet, was passiert? Also er hat ja nicht mal eine plausible deniability. Also warum trittst du denn als Kandidat für den Ministerpräsidenten an, wenn du fest davon ausgehst, dass du nicht mal ansatzweise eine Mehrheit hast? Warum solltest du dich so selbst beschädigen wollen?
Sein Argument war ja, er wollte neben dem Kandidaten der extremen Rechten und der Kandidaten der extremen Linken halt eine bürgerliche Alternative bieten.
Wer hätte diese bürgerliche Alternative wählen sollen?
Ja, halt alle Leute, die sich eben von den beiden Extremen nicht angesprochen
haben. Aber davon gab es rein rechnerisch nicht genug in diesem Parlament.
Das ist richtig, aber das ist das Narrativ.
Ja, also das ist schlicht und ergreifend eine Lüge, diese Aussage von Lindner danach. Ja, die Parteien, jetzt sind die Grünen und die SPD, die müssen sich jetzt mit an den Tisch setzen und müssen uns mit uns reden. Ja, worüber denn? Ihr habt auch dann keine Mehrheit. Ihr habt einfach keine fucking Mehrheit. Hättet ihr eine, dann hättet ihr zusammen die Koalition gemacht. Und die hattet ihr damals nicht, die habt ihr jetzt nicht. Also so dieses ganze Rumgetue danach, das war reines Geschacher. Das hat nichts mit Realität zu tun.
Vor allem, alter Schwede, ne? Ich glaube, Lindner hat ganz schön einen mitgekriegt bei dem ganzen Ding. So, ich hoffe, dass der bald weg ist.
Ja, ich habe ja so das Gefühl, das habe ich ja bei den Republikanern in den USA habe ich das ja, da findet ja so eine Konzentrationsbewegung statt. Das ist halt, die verlieren, die FDP, die verlieren halt einen Haufen Leute, aber die bleiben, sind umso mehr so.
Mhm.
Und
also es bildet sich so ein resistenter Stamm.
Es ist halt wie die Hoffnung, dass das Wasser klarer wird, wenn einfach nur genug Wasser oben verdunstet. Dass dann die ganze braune, trübe Suppe unten, nee, es wird natürlich immer noch dicker und noch trüber, die Suppe und sowas. Und das ist sowas, was ich mir, die FDP hat so diese sozialliberalen Teile oder die Liberalität.
Die Bürgerrechtsliberalität, sagen wir mal so.
Ja, die jetzt, wenn überhaupt, dann wahrscheinlich am ehesten noch bei den Grünen gelandet ist. Wo ist die noch vorhanden?
Mhm.
Also in deren Alltagspolitik.
Jedenfalls ist da keiner mehr da, der das vertritt, der unter 60 ist.
Also niemand, der aktiv in der Politik irgendwas zu sagen hat. Also ich meine, das ist bei der FDP, ob da irgendjemand was zu sagen hat, ist sowieso irrelevant, weil die dafür viel zu egal sind. Aber ja, ich weiß, keine Ahnung.
Ja, man sieht es auch an den Umfragen. Also von allen Parteien sind irgendwie die FDP-Anhänger am ehesten für eine Kooperation.
Das finde ich auch krass.
Sehr, sehr interessant.
Ich finde die Zahlen, die da so, diese ARD-Umfragen, so Kooperation mit der AfD ausschließen, das ist ja bei Grünen und SPD und Linke sind so
über 80
um
oder
die 90%.
Ja, ja.
Und bei der CDU ist es auch noch sehr deutlich, so irgendwie um 80 oder sowas?
Ja, so 70, irgendwie sowas, ja.
Ja.
Sowas.
Also schon
deutlich über 50% auf jeden
deutlich
Fall.
Deutlich mehr, als ich mir erhofft hätte.
Ja. Und bei der FDP ist es so knapp 50 oder so.
Nee, 25.
Was, so 50?
Ja, ja.
Okay. Oh, wow. Okay.
Also das sind wirklich Welten, die dazwischen liegen. Die sind auf der anderen Seite, es gibt in der AfD mehr Leute, die gegen eine Kooperation mit der AfD sind, als in der FDP.
Aber also Big Picture, wo führt das hin? Also wir haben jetzt eben eine Führungskrise in der Union. Der Merz hat sich wieder seinen Kopf rausgestreckt. Das ist aber auch interessant, ne? Dass halt Merz seinen Kopf rausstreckt, bevor AKK ihren Rücktritt erklärt. Das war natürlich vorher abgeklärt, das ist mir natürlich hundertprozentig klar. dass Merz wusste, dass AKK abtreten würde, als er halt gesagt hat, und übrigens, ich bin jetzt nicht Papa Bad BlackRock, weil ich will jetzt mehr Verantwortung fürs Land übernehmen.
Ja, ja.
Mal gucken, ob vielleicht demnächst was frei wird. Also das war klar, dass das, also das, glaube ich, 3 Tage vorher oder so hat er das bekannt gegeben, bevor AKK zurückgetreten ist. Und also das haben wir, da wird jetzt so ein, da ist so ein Machtkampf, ja? Tschüss. Nee.
Jetzt die Zahl der Maxe wieder auf 1 runter.
Genau, ja. Okay. Also wir sind hier gerade übrigens bei meinem Coworking Space und hier lungerte noch ein anderer Max herum, der sich jetzt gerade verabschiedet hat. Das heißt mit anderen Worten, wir hatten hier 2 Max. Das war übrigens die maximale Anzahl von Maxes, die wir bisher hatten. Wir waren outgemaxed sozusagen. Und jetzt sinkt die Max-Anzahl in diesem Büro massiv.
Auf 4 auf 5.
Sie wird halbiert. Jedenfalls.
Maximale Demaximierung.
Die maximale Demaximierung. Entmaximierung. wo waren wir gerade stehen geblieben?
Bei Merz.
Bei Merz, genau. Und also wir haben dort diesen Kampf. Aber dann ist eben die Frage, worüber streiten die sich eigentlich noch? Also was ist von der CDU noch zu erwarten? Wo wird es da hingehen? Man sieht ja momentan wirklich ein Ausbluten der Volksparteien, noch krasser bei der SPD, aber bei der CDU wird das, glaube ich, sich auch nochmal richtig hart reinschlagen. Das heißt also, egal worum die jetzt gerade kämpfen, was bleibt da noch über? Und vor allem, was glaubst du, was zum Beispiel Merz oder Jens Spahn oder wer da noch alles im Rennen ist, wie die dazu stehen, mit dieser Frage mit der AfD zu kooperieren?
Keine Ahnung. Was ich erstmal finde, wenn also eine Kanzlerkandidatin oder ein Kanzlerkandidat der CDU, wenn ich den mag oder sympathisch finde, dann hat die CDU einen Fehler begangen. Weil ich werde niemals die CDU wählen. Und wenn sie halt ihre Klientel ansprechen will, dann muss sie das über einen Kandidaten oder über eine Kandidatin tun, die ich nicht. Und Merkel war mir ein Zacken zu sympathisch, glaube ich. Die hat tatsächlich.
Liebe CDU-Strategen, hier sitzt Max, er ist euer, er ist eure Benchmark.
Wenn ich unglücklich bin, dann ist es nicht automatisch gut, aber wenn, die CDU hat halt so eine gewisse Bewegung in die Mitte gemacht, die mir ja persönlich nicht unsympathisch ist, so als eher linkere Menschen. Und sie hat einen Großteil ihrer schwachsinnigen Position aufgegeben. Also was weiß ich was, so Schwulen-Ehe und sowas, das haben sie ja doch am Ende doch relativ.
Ja, nicht wirklich, ne? Also sie haben ihren Widerstand dagegen aufgegeben, aber sie haben nicht ihre Position dazu aufgegeben.
Ja, aber sie haben es verloren gegeben.
Ja.
Also, das ist, und ich bin der festen Überzeugung, der Merkel persönlich ist das, also das ist für die, das war für die immer ein Machtding, ihre Position, ich weiß nicht, was ihre persönliche Meinung ist, aber ich gehe tendenziell davon aus, warum sollen die nicht heiraten dürfen? Punkt. Und.
Sogar Merkel soll heiraten dürfen, findest du?
Naja, so weit soll es jetzt nicht gehen, aber. Okay. und dass diese Bewegung nach links hat natürlich tatsächlich auch diese Position ganz rechts überhaupt erst offen gelassen. Und ich finde es schon auch ein bisschen so, dass, also zum Beispiel war es jetzt, dass im Bundestag ist ja jetzt abgestimmt worden darüber, ob auch KZ Opfer, die quasi, also es gibt ja verschiedene Kategorien von KZ, von Gründen, warum man Opfergruppen, und da waren die Asozialen und Berufskriminellen sozusagen, die waren bisher noch nicht so als Opfergruppe anerkannt, die waren so ein bisschen so als, naja, die sind ja schon zu Recht da, also KZ war vielleicht ein bisschen hart, aber eigentlich waren die ja schon Verbrecher. Und jetzt sind die halt auch als Opfergruppe anerkannt worden und die alle haben dafür gestimmt und die AfD hat sich enthalten bei der entsprechenden Wahl. Und dann habe ich halt einen Artikel dazu gelesen, das ist, und dieses dagegen zu sein, dass diese Opfergruppen akzeptiert werden, das war durchaus auch meiner CDU eine vertretene Position. Und zwar haben sie die geändert im September 2019. Und also das war eine Position, die hatte die CDU bis letzten Herbst. Und jetzt haben sie es halt aufgegeben. Und jetzt tut man plötzlich so, als ob es bei der AfD eine total inakzeptable Position wäre, die man überhaupt haben könnte. Aber dass die CDU, die selber bis vor gar nicht allzu langer Zeit hatte, mehrheitlich, wird dabei irgendwie verschwiegen. Und das ist, finde ich, schon so, also diese harte Grenze zwischen der AfD und der CDU, also ich glaube, man
würde immer gerne hinkonstruieren.
Die wird gerne hinkonstruiert. Also da sind durchaus einige Teile der CDU stinken genauso nach Faschismus wie Teile der AfD. Oder umgekehrt muss man halt sagen, vielleicht sind Teile der AfD auch nicht so faschistisch, damit, wenn man die CDU da halbwegs sauber halten will. Also ich glaube,
das ist so ein bisschen so eine Bad Bank, finde ich, so ein bisschen der CDU eigentlich.
Ja, genau, aber alle Konten haben sie noch nicht rübergeschoben.
Ja, genau, es sind noch eine Menge
übergeblieben. Und man fragt sich ein bisschen, was bleibt von der CDU eigentlich da, wenn sie die alle losgeworden sind.
Ja, und dann gibt es ja noch sozusagen so Bindeglieder wie die Werteunion, ne, das ist dann sozusagen.
Ja, aber die Werteunion, ich habe mal über die Wikipedia-Seite der Werteunion, die Werteunion lehnt ab, dass alle Menschen gleich sind.
Ja.
Das ist eigentlich, wenn du es genau nimmst, damit nicht verfassungskonform.
Ja, aber es ist ja auch keine Partei insofern.
Ja, es ist keine Partei, aber es ist halt, wenn du daraus eine Partei machen würdest, die sich offensichtlich in der CDU durchaus ihr Plätzchen haben, dann.
Ich würde sagen, dann ist die auf jeden Fall kongruent mit der AfD, definitiv. Ja. Also.
Und das ist ja auch nichts Neues. Also das ist ja, also wenn überhaupt, dann ist es halt, dass die CDU sich halt weiter in die Mitte oder weiter nach links rüber ausgedehnt hat und dass jetzt einige Ewiggestrigen in der CDU sich halt jetzt gar nicht mehr aufgehoben fühlen da. Und keine Ahnung, also ich halte das für unvermeidlich, dass die CDU und die AfD zumindest auf Landesebene miteinander kooperieren werden in irgendwelchen Bundesländern. Also Sachsen-Anhalt oder Sachsen. Und ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es diesmal noch geschafft haben, es nicht zu tun. Also so, nicht weil ich das will, sondern. Und ich sehe auch nicht, wie dieser Faschismus wieder weggehen soll, ehrlich gesagt. Ich sehe nicht, dass wir irgendwie so eine magische Handbewegung haben und Hex, Hex, Hex und plötzlich ist alles wieder wie vorher. Als der unsympathische Onkel, der trotzdem zur Familie gehört, noch CDU gewählt hat. Und also die Menschen waren ja schon immer da, die entsprechend eklig denken. Und viele von denen werden wahrscheinlich gar nicht gewählt haben oder einige werden CDU gewählt haben. Einige werden vielleicht NPD gewählt haben oder sowas.
Ach ja.
Und die sind jetzt, und ich meine, die sind jetzt, für die hätte es kaum besser laufen können. Ich meine, die haben, egal was sie tun, egal wie sie tun, ihr Ziel ist es im Augenblick, diese Demokratie zu delegitimieren. Und das ist ihnen gelungen. Hervorragend. Und mit einem sehr, sehr, mit einem nicht mal sonderlich cleveren Schachzug. Und jetzt haben sie ja schon angekündigt, dass sie ja überlegen, beim nächsten Mal dann vielleicht für Bodo Ramelow zu stimmen.
Ja. Um ihn zu delegitimieren, ja.
Ja, einfach nur um zu trollen.
Naja, das sind Trolle, ja.
Und es gibt genug Leute, ich meine, es ist ja auch so unter Trump-Wählern, wie viele Leute Trump nur geil finden, weil er die Leute, die sie nicht mögen, anekelt.
Ja, das stimmt.
Und ob er ihnen dabei selber, ob es sie eigentlich selber anekeln müsste, das ist ihnen dabei wurscht. Also ich meine, es ist ja nicht so, als ob er was für sie tun würde. Sondern es ist halt dieses, Und ich glaube, dass es gibt einen nicht unerheblichen Teil von demokratieüberdrüssigen Menschen in diesem Land. Und an manchen Tagen muss ich sagen, ich kann es ihnen nur schwer verübeln. Die ist nicht so geil.
Interessant ist Gurke.
Ah, probiere ich. Doch, ich glaube, die hatte ich schon mal. Die schmeckt so ein bisschen nach Moskau Mio. Oder?
Ja. Halt Gurke.
Ich trinke Moskau Mio in erster Linie wegen der Gurke. Das könnte ein schöner Titel sein. Oh. Und ja. Die werden nicht weggehen. Die werden da sein.
Ja, und die Frage, also das ist der, was ich mir dabei halt auch mal denke, ist, sie sind jetzt so bei, zumindest in den neuen Bundesländern, so bei einem knappen Drittel schon, so, ne? Die sie.
Ein Viertel doch, oder?
Ja, okay, Viertel. Ne, manchen, ich weiß nicht, war das nicht in Sachsen-Anhalt auch noch größer?
Ich weiß es nicht.
Also sagen wir mal so ein Viertel bis ein Drittel.
Ja, okay.
Und der Punkt ist ja einfach, dass die Geschichte zeigt, dass man auch nicht mehr braucht, wenn man auf das Stillhalten eines weiteren Drittels setzen kann.
Genau.
Also man braucht nicht, es braucht sozusagen ein Drittel radikal gewalttätige Arschlöcher, ein weiteres Drittel, das halt stillhält, um ein weiteres Drittel zu töten.
Genau.
Und ja, und das heißt mit anderen Worten, alle Augen müssen sich jetzt sozusagen auf das mittlere Drittel richten, inwieweit die das zulassen. Im Endeffekt, das ist jetzt momentan der einzige Notnagel, den wir noch haben. So. Ja.
Ja, ja, und dieses, also ich finde das so spannend zu sehen. Das ist halt, wir haben ja beim letzten Mal habe ich ja dieses Machtthema irgendwie so ein bisschen angesprochen, wie Macht Menschen korrumpiert und sie jegliche Position aufgeben lässt. Und das wird die CDU auch noch voll erwischen. Das wird halt, wenn die die Wahl haben zwischen ja ihre eigenen Privilegien aufgeben und die Welt brennen sehen, dann wird halt mit der AfD zu koaliert im Zweifelsfall.
Ja.
Und
das sind halt auch so viele Dinge eigentlich, ne? Es steht ja eigentlich so eine riesengroße, lange Agenda an Dingen an, von Klimawandel über soziale Gerechtigkeit, wo eine radikale Kurskorrektur absolut notwendig ist. Und zwar jetzt. Und eine progressive linke Partei kann eigentlich gar nicht anders, als genau solche Sachen auf die Agenda zu setzen. Es sei denn, man ist die Grünen und sagt einfach gar nichts und tut einfach ganz progressiv, ohne tatsächlich progressive Inhalte zu haben, und gewinnt trotzdem jede Wahl, weil man irgendwie ja so wirkt, als wäre man progressiv, ohne es sein zu müssen.
Ja. Yeah.
Also ich bin mal gespannt, was ja egal, auf jeden Fall wir werden sehen, wo das endet. Aber ich habe auch kein gutes Gefühl dabei. Aber ich wollte nochmal auf die US-amerikanische Situation zurückkommen, weil das wäre ja auch mal wieder Thema. Das heißt, die ganzen Leute, denen unsere Trump-Inhalte voll auf den Sack gehen, können jetzt abschalten. Nee, weil
wir reden ja über Demokraten jetzt auch mal.
Nee, aber ich wollte mal ganz kurz erstmal noch auf dieses Impeachment-Ding rangehen.
Yeah.
Weil der Punkt ist, und das habe ich ja eigentlich auch von Anfang an immer gesagt, ja, dass halt dieses Impeachment wird Trump nur nützen. Was ich nicht gesehen habe, ist, wie sehr es ihm nutzen wird.
Mm.
Weil ganz ehrlich, ich glaube, wir haben Trump noch gar nicht kennengelernt.
Mm.
Wir haben Trump noch gar nicht kennengelernt. Wir lernen ihn gerade erst kennen. Weil er ist jetzt wirklich entfesselt.
Mhm.
Praktisch jeder Hebel, den man ihm sozusagen zur Disziplinierung noch hatte, ist jetzt weggebrochen.
Mhm.
Das sind sozusagen Reports jetzt aus dem Weißen Haus und von politischen Weggefährten von ihm. er entledigt sich plötzlich jetzt allen Leuten, die ihn noch irgendwie eingezäumt haben. Hm. Das hat er zwar sukzessive schon die ganze Zeit getan, aber jetzt radikal, ja. Seine gesamte Instinktpolitik, die halt immer mal wieder in Zaum gehalten wurde durch eben Leute, die um ihn herum so ein bisschen Kindergarten gespielt haben, die sind jetzt alle völlig machtlos. Er hat direkt nach dem Ende des gefailten Impeachment-Verfahrens hat er erstmal einen riesengroßen Rachefeldzug gegen alle Leute angezettelt, die irgendwie involviert waren, seien es Leute, die halt ausgesagt haben, seien es Leute, die denen das irgendwas nicht gepasst, wo ihm irgendwas nicht gepasst hat. Also er entlässt die gerade überall.
Er hat am Tag, nachdem sein Impeachment vorbei war, hat er mehrere Sachen, die unter normalen Umständen impeachable sein sollten, begangen. Indem er Leute gefeuert hat, weil sie ihn politisch, weil sie nicht politisch ihm gegenüber nicht nur loyal genug waren.
Das Krasseste ist das mit Roger Stone. Also Roger Stone, der ehemalige Kampagnen-Heini von ihm, also der war bereits verurteilt, weil er den Kongress belogen hat und weil er verschiedene andere, irgendwas war da noch. Jedenfalls, er wurde tatsächlich schon verurteilt zu einer Haftstrafe von einem Gericht. Und Trump hat erstmal auf Twitter dagegen geramboliert und daraufhin hat sein Justizminister die Strafe reduziert, war das, ne, glaube ich.
Und ja, angewiesen wohl die Strafe, also so klar gemacht, dass das ja wohl nicht sein könnte, dass diese Strafe so hoch ist, der Mann hat doch schon genug gelitten, so nach dem Motto. Also er hat natürlich nicht gesagt, so, das sind jetzt so und so viel, sondern
aber hat das Urteil aufgehoben.
Er hat halt quasi gesagt, das habe ich jetzt ehrlich gesagt, aber auf jeden Fall sind mehrere Staatsanwälte jetzt deswegen aus Protest zurückgetreten.
Ja, ja.
Herzlichen Glückwunsch jetzt. Aber ja, ist vielleicht das letzte Mittel, was er noch hattet.
Ja. Also es wird jetzt jede Grenze überschritten. Ja. Es wird sich an kein Gesetz mehr gehalten.
Ich meine, Barr hat ja irgendwo gesagt, dass er jetzt eine Hotline eingerichtet hat, dass wenn Rudy Giuliani was über Hunter Biden hat, dass er das direkt an ihn weiter dass sie jetzt einen Prozess eingerichtet haben, wie diese Informationen direkt ans Justizministerium durchgesteckt werden können, damit die sofort gegen Hunter Biden dann vorgehen können. Also das hat er im Fernsehen angekündigt.
Gott sei Dank ist dieser Hebel relativ nutzlos geworden, seitdem Joe Biden in den Umfragen komplett sowieso getankt ist. Aber ja.
Ja, das ist
aber es ist halt schon, es ist wirklich beängstigend, was da gerade passiert. Und man merkt einfach, dass Trump wirklich einerseits, also er ist komplett entfesselt jetzt. Mhm. So. Und jegliche Form von disziplinierenden Einhegungsstrategien sind ab jetzt wahrscheinlich nicht mehr effektiv. Und gleichzeitig hat ihm das, glaube ich, politisch auch wahnsinnig genutzt, diese Geschichte. Das war schon beim Mueller Report so, dass der Mueller Report von zumindest all seinen Supportern und vor allem auch von der republikanischen Seite weg erklärt werden konnte als ein Sieg von Trump gegenüber dieser Witch Hunt.
Deep State.
Gegen den Deep State und der Witch Hunt, ja. Und jetzt auch noch das Impeachment-Verfahren, was auch noch so eine, das ist natürlich kein Freispruch, weil es sind ja keine Richter gewesen und es war jetzt auch kein wirkliches fairer Prozess, aber für viele stellt sich das so dar. Vorwürfe wurden untersucht, es gab ein Impeachment-Verfahren, der Prozess ist abgeschlossen und es war nichts dran. Das ist das, was bei den Leuten ankommt. Und das heißt mit anderen Worten, Trump geht extrem gestärkt daraus hervor.
Ich weiß nicht, ob er extrem gestärkt daraus hervorgeht, aber ja.
Aber auf jeden Fall gestärkt, glaube ich, was so seine Base angeht, auch sowieso, und was republikanischer Base, glaube ich, angeht auch. Ich glaube doch, ja.
Warum es ihn gestärkt hat, ist, weil er hat den Sumpf, in den er alle hineinzieht, er hat sie halt noch tiefer hineingezogen. Also es ist halt die Salami-Taktik, so wie viele Schritte würdet ihr noch gehen? Die hat ihn, er hat jetzt den republikanischen Senat nochmal, guckt mal, ihr tragt alles mit, ihr habt auch meine Verbrechen mitgetragen.
Mhm,
und,
ja.
Und es gibt ja keinen, es gibt ja vermutlich nicht viele US-Senatoren, republikanische Senatoren, die wirklich der ernsthaften Überzeugung sind, dass er nichts getan hätte, sondern sie sind sich ja durchaus. Und ich glaube, das ist der eigentliche Machtgewinn, den er hat. Dass er sie noch weiter da reingezogen hat. Ich glaube, bei den Wählern, also seine Zustimmung.
Ganz kurz, da gibt es einen schönen Witz zu. Wie viele Republikaner braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben? Kein. Trump sagt, schaut mal, es ist hell. Und alle Republikaner klatschen im Dunkeln.
Das ist lustig. Ich wette, den Witz gab es schon mal mit Brezhnev.
Wahrscheinlich, ja.
Das finde ich das Irre, diese Leugnung, wie schnell dieses ganze System auf so ein Dear Leader Ding fällt. Also das
unglaublich, ne? Ja.
Über hier Kim Jong-un oder über welchen Kim das auch immer war, hier dieses, dass er einmal in seinem Leben Golf gespielt hat und sofort halt den Weltrekord im Golf geblockt hat und alles mit Hole in One gemacht hat und so, und dass das ernsthaft verbreitet wird, so als ob irgendjemand das glauben würde. Aber das ist, bei Trump sind wir ja davon nicht mehr weit entfernt. Also das ist ja.
Das kann ich mal, wo ich das gelesen habe, da ging es irgendwie, eine Journalistin erzählte, glaube ich, darüber, über einen, wo sie in irgendeinem Land waren, Turkmenistan oder so, wo dann irgendwie die Präsidentschaftswahl stattfand und die halt komplett getürkt war, ne?
Ja.
Und dann irgendwie der Präsident mit 70% der Stimmen gedingst wurde. So. Und dann fragte sie halt die Leute, sie war mit Russen unterwegs, dann fragte sie halt so, ja, also gut, dass das gefälscht ist, ne? Klar. Aber warum nicht subtiler, ne? Also warum macht man 70% und nicht irgendwie so ein knappes Ergebnis, wo man dann sagen kann, so, oh, das hat jetzt aber echt gut geklappt und so, und wo man halt so ein bisschen so einen Anschein von Glaubwürdigkeit vielleicht sogar noch erwahren kann. Und die meinten so, ja, darum geht's ja gar nicht, ne? Also das ist, sondern eine unglaubwürdige Sache zu verbreiten und andere dazu bringen, sie zu glauben oder nichts dagegen zu sagen, das ist eine Machtgeste.
Ja.
Das ist die Machtgeste.
Genau, das ist vielleicht Trumps eigentlicher Dazugewinn, dass er das tun konnte und trotzdem er nicht impeached wird.
Ja, ja.
Und dass es so offensichtlich ist, dass er tatsächlich ein Verbrechen begangen hat, aber dass er trotzdem nicht impeached wird.
Ja.
Und ja,
das ist eine Macht, ja, stimmt, das ist, und im Endeffekt, und das, deswegen unleasht es ihn auch so doll, weil es ihm zeigt, dass das Gesetz jetzt nicht mehr für ihn gilt.
Ja.
Er hat sich selbst und allen anderen bewiesen, er steht über dem Gesetz. Er steht über allem. Und niemand kann ihm mehr was. So. Und ja, also, das wird echt ekelhaft, so, und ja. Er ist ja jetzt ja noch etwas weniger als ein Jahr, hat noch seine Amtszeit, seine Legislaturperiode. So, Max, und jetzt mach mir mal Hoffnung, warum Trump doch jetzt die zweite Amtszeit nicht mehr für sich nehmen kann.
Also was heißt Hoffnung machen kann?
Stell mal das demokratische Feld vor.
Ich tendiere, ich kenne das demokratische Feld nicht. Ich kenne jetzt ein bisschen Bloomberg, kenne ihn. Ich hab ihn kennenlernen müssen in letzter Zeit, der einfach ein Idiot ist, der sich gerade probiert, die Wahl zu kaufen. Hat ja auch schon mal mit einem Bürgermeisterposten geklappt, warum soll es in Präsidentschaft klappen? Im Gegensatz zu Trump ist er wirklich ein Milliardär und kann sich das tatsächlich leisten, diese Wahl zu kaufen.
Der hat jetzt wirklich mehrere hundert Millionen. Also, wir hatten jetzt schon zwei Primary-Wahlen, ne?
Yeah.
Hatten, sozusagen, was war das? New Hampshire und was war das andere? Iowa, ne?
Genau.
Iowa und New Hampshire. Bloomberg ist noch in keinem der beiden, war er überhaupt dabei. Ich glaube, er war auch erst bei einer Debate dabei, glaube ich.
Er war bei der in New Hampshire dabei, da gab es eine schöne, wo Joe Biden so gesagt worden ist, so, wo er das erfahren hat, so, hey, Bloomberg wird bei der Debatte in New Hampshire dabei sein.
Aber er steht nicht mal auf dem Ballot.
Aber er steht doch gar nicht zur Wahl. So wirklich so dieses so, er steht doch gar nicht zur Wahl.
Ja.
Ja. Huh. So, das ist so wirklich so eine komplette Ungläubigkeit.
Ja, also Bloomberg nimmt diese ganzen kleinen Staaten, das interessiert ihn alles gar nicht. Da geht halt nur auf die großen Staaten sozusagen, will dort halt die Wahlmänner und Frauen für sich gewinnen.
Für den ist das eine reine Ego-Show. Mit dem Geld, was der schon investiert hat, jetzt für seine kleine Ego-Show, sagen Leute, die da von sowas, hätte man den Senat flippen können bei den letzten Wahlen.
Ja.
Also wenn der ähnlich viel Geld einfach für
überzieht das Land gerade mit ganz vielen vollem Fernseh-Ads, total krass. Hat auch so Rallies, ja, also die sind dann aber nicht von Freiwilligen organisiert, sondern die sind alle ganz gut bezahlt dort, diese ganzen Staffer.
Die wärmen auch gerade massenhaft bei den ganzen anderen Kandidaten die Leute ab, weil sie halt besser, weil sie genau. Bei den meisten anderen sind es ja irgendwelche Freiwilligen, weil sie halt gut bezahlen und halt auch gute Hardware-Ausstattung und so.
Und gutes Essen. Also sie, gutes Essen. Damit auch überhaupt irgendwelche Leute kommen, also so Fans, bieten sie halt irgendwie umsonst Essen und Trinken auf diesen Veranstaltungen.
Ganz ehrlich,
und
dagegen ist ja Trump fast sympathisch.
Ja, ja.
Da kommen ja die Leute wenigstens freiwillig.
Naja, der hat wenigstens echte Fans, ne?
Ja.
Also,
und er war nicht doof genug, sein eigenes Geld für seinen Wahlkampf auszugeben. Er hat nur behauptet, es wäre sein eigenes Geld, was er für einen Wahlkampf ausgibt.
Das stimmt.
Bloomberg scheint ja wirklich sein eigenes Geld in die Hand zu nehmen.
Also Bloomberg ist halt wirklich echt krass. Also der kauft sich wirklich sozusagen Schritt für Schritt sein Ticket. Auch die Endorsements kauft er sich durch halt entsprechende Spenden in die verschiedenen Institutionen und solche Sachen. Das ist wirklich ein Phänomen. Und er ist damit relativ erfolgreich. Wenn man sich die Umfragen anschaut, ist er jetzt, glaube ich, schon irgendwie so dritt- oder viert beliebtester Kandidat. Ich glaube sogar schon vor Warren oder so. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das klappt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich finde es schon erstaunlich, wie weit er damit kommt. So.
Ja. Ja.
Also um uns ganz kurz vorzustellen, momentan sieht es so aus, als ob immer noch Bernie Sanders der Frontrunner ist. Er hat, ich glaube, Iowa ganz knapp verloren gegen Pete Buttigieg.
Ich glaube, er hat am Ende gewonnen.
Popular Vote gewonnen, glaube ich. Aber ich glaube, Pete Buttigieg, oder wie der heißt, der hat irgendwie eine Stimme mehr an Wahlleuten in Iowa gewonnen. Aber in New Hampshire hat Sanders dann auch gewonnen, aber auch nur ganz knapp vor Buttigieg. Der irgendwie auch so ein Überraschungserfolg ist, der Typ. Also der
dessen Namen habe ich jetzt nicht das erste Mal gehört. Also dass der
ist halt, auch ein Mayor, ne? Ist also auch, auch ein ehemaliger Bürgermeister,
nicht von New York, sondern da gab es so einen schönen Wahlwerbespot von Joe Biden, in dem er dem angreift.
Ja.
Ich finde ja Joe Biden, ist ja nicht mein Typ, aber dieser Wahlwerbespot, das war ein schöner Slam Dunk. Das war so, wir haben hier mehrere Kandidaten, die Großes geleistet haben in ihrem Leben. Während Joe Biden, der mit dem Iran was ausgehandelt hat, hat Buttigieg in der Hauptstraße neue Laternen beantragt und sowas und halt immer so diese Sachen gegen. Und das ist dann halt so, ist die ganze Zeit so auf so einer lustigen Ebene.
Ja.
Und dann ist halt so, am Ende so nochmal Kritik aufkam daran, dass es jetzt eine erste Frau in der, die schwarze Frau bei der Feuerwehr hat er sie ersetzt durch und hat die Frau auch noch ersetzt und die schwarze Frau auch noch ersetzt. Also so noch so ein schön einen reingedrückt, so nach dem Motto, der hat schwarze Leute von ihren Posten entfernt, als irgendwie Rassismus toleriert, so nach dem Motto. Das war ein ziemlicher Burn, diese
habe ich nicht gesehen,
dieser Wahlwerbespot.
Die beiden sind so ein bisschen Frontrunner gerade.
Ja. Ja, Joe Biden hat echt einen schweren Stand.
Genau, Joe Biden hat halt in beiden Wahlen echt abgekackt und seitdem, also ich sag mal so, ich glaube, die Leute, die Joe Biden unterstützen, sind nicht Leute, die wirklich Fans von Joe Biden sind, sondern das sind halt vor allem Leute, die sehr auf die Meinung des demokratischen Establishments achten und die einfach einen viablen Kandidaten gegen Trump anstellen wollen.
Yeah.
Und das war halt, als das galt Joe Biden halt bisher immer so als der, sag ich mal, der gemäßigte Mainstream-Kandidat,
der
keinem wehtut und der halt die besten Chancen gegen Trump hat, auch vor allem. Und deswegen hat er sich.
Aber die besten Chancen, also zumindest nach Umfragen, hat er die nie gehabt. Oder, also er hatte ganz gute Chancen, aber.
Genau, also. Ja.
Aber nie die besten.
Aber es war immer so ein bisschen das Narrativ, auch weil er halt auch schon mal, weil er eben schon Vice President war. Aber auf jeden Fall, Joe Biden lost ab und ich glaube, gerade bei solchen Leuten wie Joe Biden ist es dann halt auch so eine sozusagen so eine sich selbst beschleunigende Spirale. Das heißt also, Leute, die geglaubt haben, dass er der Richtige ist, weil er der Richtige ist, sehen, er ist nicht der Richtige, also ist er auch nicht der Richtige. So, und das heißt, er kackt ab. Was interessant ist, ist, dass auch Elizabeth Warren, die eigentlich lange Zeit sehr, sehr weit vorne dabei war, abgekackt ist und einige Leute, wo ich das so Kommentatoren, also wie ich das mitbekommen habe, führen das zurück, als dass Elizabeth Warren sich hinter Bernie Sanders Healthcare for All oder Medicare for All Forderung gestellt hat.
Okay.
Und dass das sozusagen so ein bisschen ihr ganz schön viel Stimmen gekostet hat, vor allem so von so eher zentristischen Wählern. Also so, ich glaube, die Warren war halt auch eine Zeit lang so ein bisschen so als so ein Kompromiss zwischen dem sehr, sehr linken Flügel, der so Bernie ist, und dem zentristischen Flügel. Und
wird da gerade aufgerieben.
Genau, und sie hat sich jetzt irgendwie, glaube ich, jetzt ein bisschen zu sehr zu Bernie hin geneigt, als dass sie jetzt irgendwie, ist sie jetzt ein bisschen von einigen eher Mainstream-Leuten verbrannt oder so. Ja, jedenfalls, also sie scheint gerade nicht so gut zu performen.
Ja.
Dafür ist diese andere Klobuchar, von der man vorher gar nichts gehört hat, ist jetzt plötzlich, hatte jetzt irgendwie bei New Hampshire irgendwie ein.
Ja, das sind alles noch total egale. Jetzt kommt erstmal der Super Tuesday und dann spaltet sich, trifft sich die
Freund
vom Weizen und so. Bisher sind das zwei total. Was an der Iowa, das war ja keine Primary, das war ja ein Caucus. Das heißt, das läuft ja ein bisschen anders ab. New Hampshire hat nämlich in der eigenen Verfassung drin stehen, dass sie immer die ersten demokratischen oder die ersten demokratischen Primaries haben. Und Iowa umgeht das. Ich weiß nicht, warum sich Iowa an die Verfassung von New Hampshire halten sollte, aber egal. Iowa umgeht das, indem sie einen Caucus haben. Und Caucus ist halt eigentlich ein ganz spannendes Wahlprinzip. Und zwar ist das so, dass du gibst sozusagen deine Präferenzen an. Du gibst nicht deine Stimme für einen Kandidaten, sondern es ist halt so, du gibst deine Stimme für einen Kandidaten und dann fällt der letzte Kandidat raus und dann
die werden dann umverteilt.
Und dann verteilen die sich selber um. Und zwar ist das wirklich, die stehen in großen
Reihen, ne?
Die stehen in Turnhallen und dann sind dann auf dem Boden, sind dann so Flächen eingezeichnet und dann stellt sich jeder quasi in die Fläche seines Kandidaten rein und dann sieht man irgendwann, auf welcher hat dann die wenigsten und dann gehen die Kandidaten dann weg, also dann fallen die halt raus und die stellen sich dann halt in eine andere Fläche rein. Und so lange, bis einer irgendwie die absolute Mehrheit hat, also mehr als 50%.
Lustiges interaktives Spiel.
Genau, und dadurch kann man zum Beispiel auch relativ deutlich sehen, dass Sanders war von Anfang an sehr stark, aber Sanders ist keiner, der von anderen rausfallenden Kandidaten sonderlich viele Stimmen kriegt.
Ja,
also
das ist nämlich nur der Punkt. Also ich glaube, und da wird halt auch nochmal wieder darauf hingewiesen, finde ich zu Recht, obwohl sich die Linke jetzt darüber aufregt, dass sozusagen ganz viele, sag ich mal, Moderate-Candidates sozusagen im Rennen sind, die sich untereinander sozusagen Stimmen teilen. Und wenn man die aber zusammenrechnet gegenüber Sanders, dann sieht Sanders nicht so gut aus. Dann hat er halt ein Viertel der Stimmen und 75% sind halt bei Moderates. Und wenn die sich auf einen Kandidaten einigen, dann sieht es nicht so gut aus für
Sanders. Ja, dann sollen sie es mal tun. Also es ist,
Ich finde, also was ich finde, was Sanders hat, das war halt das letzte Mal 2016, als da die Wahl war, da habe ich also rumgescherzt. Also so, wenn man San Francisco umguckt, wer wird Präsident, dann gibt es zwei Kandidaten, nämlich Bernie Sanders und Hillary Clinton. Und eigentlich ist es ein Slam Dunk für Bernie Sanders. Weil du hast von den Wahlplakaten, die ich so an Unterstützung gesehen habe, waren gefühlte 90% für Bernie Sanders und 10% für Hillary Clinton. Und darüber hinaus gab es nichts.
Mhm.
Und ich glaube, der Mann, ich weiß nicht, ob er es immer noch kann, aber damals konnte er Menschen mobilisieren.
Mhm. Nö, das glaube ich, das kann er immer noch.
Und
das ist, er hat einen riesen Movement geschaffen.
Genau, oder? Und ich frage mich, weil gerade amerikanische Wahlen, mehr als noch andere Wahlen, man glaubt immer, dass es darum geht, sozusagen möglichst viele Stimmen zu holen und sich möglichst kompatibel zu machen, aber es geht darum, Leute zu mobilisieren. Du musst die Leute am Wahltag dazu bringen, zur Wahl zu gehen, und in den USA wird dir das ja nicht leicht gemacht, also schon allein dadurch, dass die Wahl an einem Dienstag ist, was ein stinknormaler Arbeitstag ist. Darum, du musst wirklich bereit sein, Schmerzen auszuhalten, wenn du, um zu wählen. Und darum musst du Leute mobilisieren können. Und das traue ich von denen, die ich bisher so sehe, am ehesten Bernie Sanders zu.
Mhm.
Er hat vielleicht nicht die meisten Wähler, aber ich glaube,
die motiviertesten.
Er hat die motiviertesten. Und er hat, ich meine, dieses auf das Establishment einprügeln, was Trump ja gerne macht, damit hat er ja einen Punkt. Also es ist ja nicht so, dass das total aus der Welt gefallen ist. Und ein Bloomberg könnte Trump, wie ich gerade scherzhaft gesagt habe, na dann lieber Trump als Bloomberg. Aber es gibt sehr viele andere Leute, bei denen Trump damit mit dieser Argumentation weitaus weniger Probleme hätte, glaube ich. Und Bernie Sanders ist tatsächlich jemand, der vielleicht Trump ein Stück weit mit seinen eigenen Waffen schlagen könnte. Das ist so ein bisschen.
Ja, ist also auf jeden Fall auch der Anti-Establishment-Kandidat. Und ich stimme dir auch zu. Also ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass Sanders macht. Also für die Primaries.
Ja. Yeah.
Habe ich vor ein paar Tagen mal auf Twitter auch geschrieben. Das ist mein Tipp. Also Sanders wird's machen, obwohl ich glaube, eben, wie gesagt, stimmenverteilungsmäßig sieht es eigentlich für Establishment-Kandidaten eigentlich besser aus, aber
Es gibt bei den Demokraten, die Demokraten, da sind diese Primaries leider nicht so sonderlich demokratisch. Da gibt es ja irgendwie noch diese Super-Candidates,
Super-Delegates.
Super-Delegates, genau.
Ja, aber die werden jetzt nicht gegen die Wahlergebnisse stimmen.
Wir werden es sehen. Also das letzte Mal haben sie es durchaus bis zu einem gewissen Grad getan.
Nö, haben sie es nicht. Das ist ja Quatsch.
Ja, ja.
Das wird ja immer gerne im Sanders-Lager gemacht. Irgendwie die Primaries waren geriggt. Das stimmte nicht. Also da gibt es keinen.
Nee, sie haben es dadurch nicht gekippt.
Nein, sie haben es auch nicht gekippt. Also es ist nicht so gewesen, dass die Partei die Superdelegates eingesetzt hat, um Bernie Sanders Stimmen nicht zu geben, die er eigentlich erwählt hatte. Das ist nicht passiert.
Nee, das nicht, aber auf jeden Fall haben sie dadurch nochmal, weiß jetzt natürlich nicht genau, wie das funktioniert mit diesen Superdelegates, aber ja, die können nach hinten hin nochmal eine Menge da drehen. Also die könnten
es machen, ja.
Und ich finde so dieses ganze.
Aber das traue ich dir nicht zu, weil ich glaube wirklich, die Demokratische Partei hat so dermaßen auf die Fresse gekriegt 2016 wegen dieser Geschichte, dass
die ich folge ja diesen Pinboard-Typen da auf Twitter.
Von dem wir immer den Namen nicht wissen.
Genau. Und der beschreibt das ja alles sehr sachlich. Also obwohl er, ich wollte gerade sagen,
der hat ja
kein Skin in the Game.
Er ist aber schon auch ein Bernie-Fan-Bro.
Weiß ich gar nicht.
Doch.
Also so, was ich von Twitter auf jeden Fall lese. Aber was der halt, wie der damals beschrieben hat, wie er 2018 bei den Wahlen, bei den Kongresswahlen, hat er ja einige unabhängige oder einige demokratische Kandidaten, die auf verlorenen Posten gekämpft haben, unterstützt. Und hat für die ja auch eine ganze Menge Geld eingetrieben. Und der hat ja auch längere, sehr lesenswerte, wie ich finde, Blogartikel darüber geschrieben, wie die Demokraten, wie die einfach ihre Kandidaten aufstellen und sowas. Und das ist halt auch eine gigantische Bürokratie.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand sitzt und sagt und einfach so quasi irgendwelche Stimmen hin und her schiebt.
Mhm.
Aber ich kann mir vorstellen, dass so eine Bürokratie halt so einfach Kraft ihrer Masse
Ja, aber nicht bei so einem populären Kandidaten wie Sanders, wo das so im gleißenden Scheinwerferlicht stattfindet. Das kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht überdenken.
Also ich sag nicht, dass es passiert, aber ich habe das Gefühl, dass es das, was wir vorhin sagten, dass wenn die Bürgerlichen die Wahl haben zwischen Faschismus und Sozialisten, dass sie dann den Faschismus wählen. Und ich wette, das gilt auch für Teile des demokratischen Establishments.
Das glaube ich auch, aber nicht in den Primaries. Dann eventuell, dass sie dann, wenn Bernie der Kandidat wird, dass dann einige Demokraten Trump wählen, kann ich mir gut vorstellen, oder zumindest zu Hause bleiben, ja. Und
das meine ich gar nicht, sondern dass halt das Bedürfnis, keinen Sozialisten an die Macht kommen zu lassen, stärker ist, als einen Demokraten an die Macht kommen zu lassen.
Ja.
Also, dass es auch in der demokratischen Partei vielen Leuten wichtiger ist, dass es Bernie Sanders nicht wird, als dass es ein Demokrat der nächste Präsidentschaftskandidat wird.
Das glaube ich auch, ja.
Also ich glaube, es würde relativ viele demokratische Establishment-Leute geben, die sagen, lieber einen aussichtslosen Zentristen als einen durchaus aussichtshabenden Sozialisten. Und das ist, ja, also und das ist, ich glaube, das ist auch nicht, also wie gesagt, das ist nicht so, das wird nicht so offen sein, aber das sind halt so diese versteckten Prozesse, man könnte sie auch Korruption nennen, die da vielleicht eine Rolle spielen.
Naja, das werden wir absehen. Ich würde da jetzt ungern solche prophylaktischen Verschwörungstheorien schon in die Welt setzen.
Ja, ja.
Deswegen, ich glaube da erstmal nicht dran, sondern ich glaube erstmal mal, dass diese, zumindest die Primaries regelkonform stattfinden werden. Ich glaube trotzdem, dass Bernie Sanders das gewinnen wird, und er wird dann gegen Trump verlieren, da bin ich mir auch sicher.
Also da bin ich mir, ich kann mir vorstellen, dass er die besten Chancen hätte. Weil ja, er schreckt einige Wähler ab, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er umso mehr motiviert.
Ja,
Und darin ist Trump auch sehr gut. Ich meine, Trump ist nicht darum Präsident geworden, weil er der mehrheitsfähige Kandidat ist.
Ja, sondern weil er seine Base gerallied hat. Ja.
Sondern, genau.
Ja, und das stimmt. Das, also, aber wie gesagt.
Das ist der Grund, warum ich
der Unterschied ist halt folgender, ja.
Ja.
Wenn du dir die Zahlen von Trump anschaust 2016, also wer hat gewotet, ja, dann siehst du durch dieses ganze demografische Spektrum und auch vor allem in den Wählerbewegungen überraschend wenig Unterschied zu der Wahl 2012.
Mhm.
Also ein überwältigender Großteil von den Leuten, die 2012 Republikaner gewählt haben, haben 2016 dann einfach Trump gewählt.
Genau.
Und ähnliches sieht. Das heißt also mit anderen Worten, auch wenn Trump sozusagen so offensichtlich so ein ungewöhnlicher Kandidat ist, die Frontlinien in diesen Wählerbewegungen sind relativ konstant oder relativ langsam. Ich glaube nur, dass das aber vor allem für das konservative Wählerspektrum gilt. Das heißt mit anderen Worten, Trump hat ja seine Base gerallied, ja, und hat vielleicht auch Leute mobilisiert, die sonst nicht hingehen. Er hat aber auch darauf vertrauen können, dass, obwohl er so ein komischer und ekelhafter Kandidat ist, die Republikaner sich die Nase zugehalten haben und ihn gewählt haben.
Ja.
Und ich glaube, dieser zweite Faktor ist etwas, worauf Bernie Sanders nicht setzen kann. Er kann auch seine Base rallyen, aber er wird wahrscheinlich nicht in dem Ausmaße die demokratische Koalition, wie sie unter den anderen Regierungen stattgefunden hat, gehen. Weil das hast du vorhin selber gesagt.
Ja, ja. Ja.
Dass halt Demokraten im Zweifelsfall auch ein Faschist
sind. Ja, ja, aber es gibt ja durchaus also die Fronten sind ja nicht so, dass das Land USA unentschieden ist, sondern es ist ja, man hat das ja dieses, es gibt ja sowieso nur eine Handvoll Staaten, die überhaupt irgendeine Relevanz haben. Und
was ist Swing States?
Diese Swing States. Und ob jetzt in Kalifornien irgendwie 10, wenn da 20% der Demokraten plötzlich nicht einfach der Wahl fernbleiben bei den nächsten Wahlen und dann wird trotzdem noch der Staat an den demokratischen Kandidaten gehen oder sowas nehmen. Ich weiß nicht, ob 20% tatsächlich sind, wie viel Prozent da möglich wären. Aber und es geht halt nur um diese Handvoll Swing States. Und das sind halt schon relativ gebeutelte Staaten. Das sind halt wirklich Staaten, in denen es oftmals eine hohe Arbeitslosigkeit gibt, wo diese ganze diese ganzen Rust Belt-Geschichten.
Ja, die waren ja ganz lange gar keine Swing States, sondern waren ja eigentlich in fester Hand der Demokraten, bis dann Trump kam. Aber ja klar, also ich kann mir gut vorstellen, dass die, du hast schon recht, dass die dann wiederum zurückschwingen zu den Demokraten. Wenn, genau. Mit Bernie Sanders kann ich mir auch gut vorstellen.
Und ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel Texas war ja beim letzten Mal gar nicht so weit davon entfernt, ein Swing State zu werden.
Ja.
Okay. Und ich meine, die haben jetzt bei den letzten Wahlen, da war es ja durchaus knapp, dass die.
Ach, sag mal, Texas wäre so krass
republikanisch. Nee, so krass ist das alles gar nicht.
Ach, die haben ja auch ganz, ganz viele Latino-Einwanderer, Einwanderer, ne?
Und,
in Texas.
Und das ist, und keine Ahnung, ob da ein Bernie Sanders irgendeine Chance hat. Ich kann mir vorstellen, dass die dann plötzlich wieder so knallrot werden, wie es irgendwie sein kann. Aber ich habe keine Ahnung. Es ist wie ein Sportkommentar, was wir hier gerade machen. Und ich finde es, also Bernie ist der Einzige, der mich irgendwie motiviert, muss ich sagen. Und der hat mich schon beim letzten Mal motiviert. Und ich hielt Hillary Clinton immer für die Vernunftstimme. Ich habe damals schon gesagt, die Tatsache, dass Bernie Sanders es so lange geschafft hat, Hillary Clinton vor sich herzutreiben, ist schon, weil er halt so totaler den niemand irgendwas zugetraut hätte, Kandidat war, und Hillary Clinton war ja eigentlich gesetzt. Und ich glaube, diese Tatsache allein hat sie schon doch durchaus beschädigt. Und ich, ja, keine Ahnung. Also andere Hufeisentheorie, so wenn das Pendel sozusagen, wenn es einmal stark in die eine Richtung ausgeschlagen ist, dann schlägt es vielleicht dann als nächstes stark in die andere Richtung aus. Also das ist,
ich glaube auch, dass das passiert. Ich glaube nur nicht, dass es jetzt der Zeitpunkt ist.
Vielleicht hast du absolut recht. Das kann durchaus sein. Ja. Ich weiß nicht. Wir werden
es sehen. Es wird, glaube ich, aber auf jeden Fall, also ich finde es interessante Primaries jetzt gerade, ja. Weil wirklich echt viel passiert und es sehr, sehr viel Bewegung gibt. Ich werde das sehr, sehr detailliert verfolgen. Und natürlich am Ende des Tages, ja, ist mir das echt völlig scheißegal. Sogar wenn Bloomberg es wird, ja, ist mir das scheißegal.
Wenn er Trump schlägt.
Wenn er Trump schlägt. Hm. Mir ist Bloomberg 100-mal, Bernie wäre mir 1000-mal lieber, aber auch Bloomberg ist mir noch 100-mal lieber als,
ja,
Trump. Vor allem hier in der jetzigen Situation, jetzt Trump unleashed in der zweiten Amtszeit, das wird wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz hässlich.
Ja, ja.
Und, Also wirklich, da habe ich wirklich Angst. Ich habe wirklich Angst vor einer zweiten Amtszeit Trump, denn das wird ein ganz anderer Schnack als jetzt die erste. Da bin ich mir sehr sicher.
Der wird seine Macht, also ich meine, er ist ja erstaunlich.
Und dann weiß ich auch nicht, ob wir noch eine dritte und vierte und fünfte und so weiter Amtszeit sehen werden.
Wird, also ja, das hatte ich für eine realistische Gefahr, ja. dass er dann irgendwann Präsident auf Lebenszeit wird. Und dann quasi, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ein großer Führer. Ich weiß nicht, ob einer seiner Kinder charismatisch genug ist, um das dann zu übernehmen, aber offensichtlich braucht man dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr so wahnsinnig viel Charisma.
Ich glaube schon, Ivanka könnte das machen.
Ah, ich glaube, da wird sie gnadenlos überschätzt.
Ja,
aber
sehen.
Also den klassischen Trump-Wähler, so wie ich jetzt sein Bild von mir im Kopf habe, glaube ich nicht, dass der eine reiche Frau, reiche blonde Frau wählen wird als Kandidatin. Halte ich für.
Ja, sie wird halt so wie die Le Pen halt, so ein bisschen so halb distanziert zu ihrem Vater, halb affirmierend, dann halt irgendwie die Bewegung neu erfinden. Ja? Das wird auf jeden Fall notwendig sein. Aber egal.
Ja. Aber wir reden schon darüber so, als ob das schon was gesetzt ist. Aber die Gefahr sehe ich durchaus. Also wenn der weiter, also es ist unfassbar, wie er seine Macht zementiert und wie die angeblich so Konservativen es immer noch schaffen, sich da einzureden, dass das ja auch irgendwie gut für sie ist, was da gerade passiert. Aber eigentlich geht's ganz offensichtlich nur darum, seine eigene Macht zu zementieren. Und das ist das Einzige, was eine Rolle spielt. Und wenn nebenbei auch irgendwas für die Republikaner abfällt, dann ist es halt so. Dann ist es okay. Dann ist es nicht schlimm. Und das finde ich, wie sturmreif diese Institutionen schon vorher geschossen gewesen sein müssen, weil ich meine, wenn das vorher eine perfekte, wehrhafte Demokratie wäre, dann wäre es jetzt nicht so leicht gewesen, das so zu noch so komplett zu demontieren.
Ich fand das wirklich beeindruckend, das ist wirklich atemberaubend, wie unfassbar schnell diese gesamte Partei der Republikaner so in Line gefallen ist. Ja. Also im Vorwahlkampf, im Wahlkampf und auch da sah es so aus, als ob es so einen Krieg geben könnte innerhalb der
Republikaner. Der ist angekündigt worden von den Republikanern.
Ja, das ist sozusagen so ein Kulturkampf innerhalb der Republikaner. Der hat einfach nicht stattgefunden. Der hat einfach
nie stattgefunden.
Das war ein Blitzkrieg. Das war ein Blitzkrieg, wo die eine Seite, die Never-Trumper, die haben einmal kurz getrötet.
Ja.
Und durften irgendwie ihr Op-Ed in der New York Times schreiben und dann war es das. So.
Jetzt sind sie ein bisschen ein paar in den Untergrund gegangen, aber.
Ja, und ein paar ramblen noch, aber im Endeffekt, es war nichts.
Ja,
ist nichts
das passiert. Ist irre, oder?
Es ist einfach alle zack, 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 zack in Line. Mitch McConnell, ja, also ich meine, was der alles noch gesagt hat, irgendwie Trump ist kein richtiger Republikaner, werden die nie unterstützen. Was hat der jetzt alles in Bewegung gesetzt, um dieses Impeachment zu zertrümmern, ja? Um jegliche Wahrheit wegzuhalten, um bloß keine Zeugen zu verhören. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar.
Es gibt ja so ein paar Never-Trumper, die gerade so eine Initiative, also so ein Super-Pack gestartet haben, um republikanische Kandidaten anzugreifen, die für Trump stimmen.
Mhm.
Und die haben jetzt einen Spot gegen Lindsey Graham rausgebracht. Und, nee, waren die das? Nee, das waren die gar nicht, das war das Unabhängige. Und das war halt so, was Lindsey Graham gesagt hat, bevor Trump Kandidat geworden ist und was er seitdem gesagt hat.
Ja, ja.
Und das ist wirklich, das sind diametral entgegen. Mhm. Also das ist halt, der ist der dümmste Trottel, den ich jemals gesehen habe, hinzu, ich finde es, also natürlich hat er einen Friedensnobelpreis verdient. Also wirklich so es könnte kaum weiter auseinander liegen.
Das ist unglaublich. So ein opportunistischer
Total.
Volldeppen ist unfassbar.
Aber ich glaube so, meine Befürchtung ist, so funktioniert Politik. Das ist der Typus Mensch, der in der Politik landet heutzutage. Wir bauen uns ein System.
Ich kenne auch nette Politiker.
Ich würde mich nicht mal wundern, wenn Lindsey Graham nett ist. Während, solange du für ihn von Nutzen bist, um mir danach in den Rücken zu stechen. Das ist, also.
Ich bin für keinen Politiker von Nutzen, trotzdem sind sie nett zu mir. Also kann ich.
Ja, ja, solange du ihn nicht gefährlich wirst. nee, also, ich sag ja gar nicht, dass es keine netten Politiker gibt, aber aus denen wird niemals was werden. Ich glaube, dass es. Ich meine, wie wirst du denn irgendwie CDU-Listenkandidat für irgendwas? Indem du nicht auffällst und immer das machst, was alle sagen. Und das ist halt, und das ist halt wie in einem Fischschwarm. Die sind darauf trainiert, nach links und nach rechts zu gucken, was machen die neben mir, und das genau nachzumachen, was die links und rechts neben ihnen machen. Und dann machen die das. Und wenn die halt alle, und wenn der Senat halt einmal, die gucken alle nach links und gucken alle nach rechts, sagen wir tatsächlich, dass Trump nicht schuldig ist. Ja, wir machen das tatsächlich, und jetzt wissen sie, wo wieder der Stand der Dinge ist. Und es gibt halt nun mal sehr viele Leute, also im Kongress hast du, also eigentlich solltest du im Senat da wenigstens noch ein paar eigene also Leute haben, die halt für ihre Staaten eingestehen und dann immer so tun, als würden sie nicht in Laien fallen und sowas, aber offensichtlich tun sie es auch. Aber ich glaube, hier das deutsche System, wo das dann quasi alles ja von relativ zentralen Systemen vorgegeben wird, wer wird überhaupt Kandidat, wer kommt wohin, ist das, da züchtest du dir solche Opportunisten heran.
Das ist auch schon so, ja, das stimmt schon. Es ist halt irgendwie, ja. Also es ist eine sehr dunkle Folge heute, ne?
Muss man schon sagen, ja. Es ist auch wirklich, es fällt mir.
Wir haben noch nicht mal über Coronavirus geredet.
Ja, also darüber kann ich noch weniger sagen. Ich
dachte, da hättest du dich reingenördet.
Nee.
Ich dachte, so als Familienvater muss man sich, oh Gott, ein Virus, es könnte herkommen und uns alle und meine Familie und so weiter und so fort. Nicht, nein. Okay.
Ja, wir sind ja sowieso schon alle krank. Ich meine, das ist ja, ob jetzt okay. Den Coronavirus brauchen
wir den kriegen wir auch noch, ja.
Ja, ich habe mir sagen lassen, lasst euch gegen Grippe impfen.
Mhm.
Die Grippezeit ist noch nicht. Ich frage mich ja, wir haben, also, habe ich das am Anfang vom Podcast erzählt oder habe ich das vorher erzählt, dass bei uns gerade immer alle krank sind, dass wir, also dass die gesamte Familie quasi seit...
Hast du, glaube ich, am Anfang des Podcasts.
Dass wir sind die ganze Zeit über krank. Und ich frage mich ja, ob das ein Stück weit auch daran liegt, das sind halt auch immer diese milden Winter. Die halt, weil wenn du so einen klirrend kalten Winter hast, wo es richtig schön Frost gibt, dann sterben halt diese ganzen Viren und Bakterien auch ab. Und dann sind so diese Krankheitswellen auch schnell, relativ schnell dann abgetötet. Und aber wenn du halt so mal Temperaturen schön über Null hast... Ich frage mich, ist das jetzt...
Ich würde bei den momentanen Temperaturen, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir bald Malaria haben hier im Winter.
Das ist ja fast schon frühlingshaft, ja. Und ich frage mich, ob das jetzt so quasi eine Konsequenz des Klimawandels sein wird, dass man einfach unfassbar lange so in unseren Gegenden, Regionen hier, dass die Leute im Winter einfach unfassbar lange und unfassbar oft krank sind, weil halt wir den idealen Nährboden plötzlich für solche Viren und Bakterien haben, die halt irgendwie für Krankheitserreger haben.
Was ich interessant finde, ist, also beziehungsweise ich hatte jetzt in diesem Winter, hatte ich wirklich so eine kleine Trauerphase, wo mir irgendwie bewusst wurde, dass ich wahrscheinlich hier in Berlin keinen Winter mehr erleben werde. Also keinen richtigen, ne? Also keinen mit irgendwie richtig Schnee und so. Und Minustemperaturen und zugefrorener Spray und solche Geschichten, was man sonst immer so hatte, das wird wahrscheinlich nie wiederkommen.
Es wird wahrscheinlich nochmal wiederkommen, aber es wird die totale Ausnahme werden.
Ja, ja.
Neulich habe ich einen Podcast gehört, The Guardian Long Read. So eine, finde ich, höre ich ganz gerne mal.
Okay.
Weil, also es sind halt irgendwelche Guardian-Artikel, die relativ lang sind.
Lesen Sie dann vor, oder?
Die lesen dann vor. Okay. Und ging es um Skigebiete in den Alpen.
Mhm.
Und wie das halt seit Anfang der 80er losging, dass die Schneekanonen brauchten, die halt Schnee erzeugen. Und dass du halt Gebiete hattest,
auch weil halt immer mehr Touris kamen, oder?
Ja, aber auch dieselbe Region, also dieselbe Piste, die es schon gab, die halt früher war die total bekannte Wintersportpiste, wo halt immer weil halt klar war, da wird Schnee liegen und darum haben die das gemacht. Und dann Anfang der 80er mussten die dann anfangen, Schneekanonen zu kaufen und das alles schon besprühen. Und die müssen seitdem ständig aktualisiert und upgegradet werden und neue gekauft werden, weil es halt, du brauchst immer mehr Schneekanonen, um die Flächen halbwegs sicher zu füllen. Und das kostet dieses Gebiete auch unfassbar viel Geld, also immer mehr Geld halt logischerweise, aber die sind davon abhängig und darum gibt es Skigebiete, also die einen Skigebiete werden immer teurer, weil sich das weil es halt so teuer ist, diese Skigebiete am Laufen zu halten. Und andere können sich das nicht mehr leisten, die müssen dann halt umschwenken. Die müssen dann halt, die waren früher mal ein Skigebiet, aber die stellen sich jetzt darauf ein, dass sie jetzt so Regionen werden, die, wo man dann halt irgendwie im Winter wandern kann oder weiß der Teufel was oder so solche Sachen machen kann. Nebenbei sind sie noch ein bisschen abgeschwenkt, dass man mit solchen Schneekanonen auch Gletscher noch ein bisschen länger am Leben erhalten kann, indem man die im Sommer mit Schneekanonen oder beschießt.
Haben auch zwei Verwendung im Sommer für die, dann schreiben sie sich schneller ab.
Es ist nicht ganz trivial, weil so ein Gletscher, der bewegt sich ja und so eine Schneekanone, die braucht halt Wasserleitung. Mhm. Und dann musst du halt die Schneekanonen dann wahrscheinlich an Seilen über die Gletscher drüber hängen oder sowas. Das ist dann so. Und solche Dinger. Und natürlich sind solche Schneekanonen, die brauchen halt unfassbar viel Energie. Also die beschleunigen auch nochmal den Klimawandel natürlich auf ihre Art und Weise nochmal mit. Und die waren halt, das war halt bei denen, das war das Ende so, während es früher mal ein Luxus war, im Winter in den Ski fahren zu dürfen, ist es absehbar, dass es in Zukunft ein Luxus sein wird, Schnee mal gesehen zu haben. Mhm. Also das Ereignis wird nicht sein, im Schnee Schneeurlaub gemacht zu haben, sondern das Ereignis wird gesehen. Oh, Schnee! Mensch, das Kinder, dass ich das nochmal sehen darf.
Ja.
Kind, schau, Schnee. Wirst du nie wiedersehen.
Wahrscheinlich, ja.
Und das ist das Erlebnis, für das du dann viel Geld ausgibst. Und das ist, also es ist wohl der, also die Alpen sind, und niemand weiß so genau warum, sind von der Erwärmung besonders hart betroffen. Also da erwärmt sich das wesentlich schneller. Aber
überhaupt alle kalten Regionen, ne? Also auch in der Nord- und Südpol. Nirgendwo steigt, da steigt ist ja die Temperatur auch teilweise bis zu 10 Grad über den sonstigen Durchschnitten. Und das Eis schmilzt wahnsinnig schnell.
Und ich fand das halt so irre, dass dieser Prozess geht seit Anfang der 80er. Mhm. So lange wie wir leben, läuft dieser Prozess schon. Und trotzdem tun wir immer noch so, als ob das ja irgendwie so eine unbewiesene Theorie wäre und man, oh, diese Wissenschaftler mal wieder. Bloß weil man das seit 40 Jahren problemlos in den, also obwohl dir jeder Fremdenverkehrsführer in den Alpen seit der in den letzten 40 Jahren irgendwann mal unterwegs war, sagen kann, ja, wir brauchen mehr von diesen Schneekanonen, weil es fällt nicht mehr so viel Schnee. Und es ist nicht mehr so kalt, wie es früher mal war. Hm. Und das finde ich echt, also wie weit wir auch schon sind in diesem ganzen Prozess und wie lange wir es eigentlich schon hätten wissen können.
Ja, also ich würde sagen, die Einschläge kommen echt immer näher und sie sind, ich meine, sie sind einfach da. Es ist einfach, für niemanden mehr zu leugnen. Ne? Also es ist für jeden auch komplett spürbar, auch in seiner Dramatik momentan. Das ist echt heftig.
Na doch, wenn dein Job gut genug bezahlt ist, das zu leugnen, dann wirst du weiterhin in der Lage sein, das zu leugnen. Und es gibt halt, es gibt offensichtlich hinreichend viele, ich meine, oh Gott, hast du diesen, nee, wer war das, Ulf Poschardt hier, dieses Bild retweetet hat, sodass der Bundesrat jetzt gegen Tempo 130 gestimmt hat und Ulf Poschardt hat dann so ein Bild von, so irgendwie die Freiheit hat sich durchgesetzt und dann so ein Bild von einem Ferrari gepostet, wo ich so dachte so,
Poschardt hat auch echt irgendwie voll,
der ist wirklich, Klappe. Der ist offensichtlich von, er ist offensichtlich zu einem Witz seiner selbst geworden, obwohl er das ja irgendwie auch schon immer war. Aber ja, also es gibt noch genügend Leute, die davon sehr gut leben, das zu leugnen. Und
ich weiß nicht, ey. Ich kann mir das irgendwie gar nicht mehr vorstellen, dass das noch irgendwie funktionieren kann. So, aber wollen wir es? Hast du noch was?
Nö, nicht mal wirklich.
Ja, dann lass uns doch diese sehr motivierende und freudige Folge abschließen. Vielleicht nochmal ein Plug. Wer jetzt so richtig deprimiert aus dieser Folge rausgeht und nach etwas sucht, was ihm wieder ein bisschen mehr Freude im Leben bringt, geht zu Planet B, weil dort, das ist sozusagen meine Good Bank. Da habe ich die.
Ach so, scheiße. Wieso bin ich in dem hier gelandet?
Da habe ich die positive, die positive, lebensbejahende Podcast habe ich dort ausgelagert.
Aha, toll.
Und da geht es um Zukunftsvision.
Ah, toll. Und so weiter und so
fort. Aktuell die Folge mit Johannes Kleske auch sehr hörenswert über Zukunft.
Also das hier ist der offizielle Yammer-Podcast jetzt, ja?
Genau, und das ist jetzt die Bad Bank und Good Bank.
Also wir sind jetzt die AfD oder die MS Pro-Podcasts.
Ja, es ist eigentlich ist ja die, wir bieten die notwendige Grundlage für Planet B, warum es Planet B braucht. Ja? Also, weil alles so scheiße ist, braucht es ja eben einen Neuanfang, braucht es neue Ideen, braucht es neue Konzepte für die Welt und ein Verständnis von Zukunft und so weiter und so fort. Und das heißt mit anderen Worten, unser Gejammer legitimiert die Utopie. Hm.
Erinnert mich ein bisschen an diese Rick und Morty-Folge, wo Rick und Morty irgendwie das ihr ganzes Negatives aus sich
genommen
bekommen und das dann irgendwie in einer Unterwelt weiterlebt.
Genau, wo sie da, was war das? Sie sind in so einem Wellness-Peeling, genau, oder so, und dann verdoppeln sie sich irgendwie in einen guten und schlechten. Ja,
genau. Genau, und die schlechten Sachen werden abgesaugt und einen Fettverbrenner dann quasi gepackt und existieren da weiter vor sich hin. Das ist unser Podcast.
Tut mir leid, ich habe mich gehäutet.
Na toll. Dann hört Planet B, damit ihr uns erhalten bleibt. Genau. Also wenn ihr dann so deprimiert seid, dass ihr überlegt, dann hört Planet B, damit ihr beim nächsten Mal noch hier seid, um den anderen Podcast, um unsere nächste Folge dann zu hören. Und wieder
deprimiert. Genau, also es muss man abwechselnd machen. Man muss eine deprimierende WMR-Folge hören, dann muss man wieder eine positive Planet B-Folge hören und dann wieder und dann immer.
Und das mache ich jetzt. Ich meine, für dich ist das einfach, du machst einfach eine Planet B-Folge, eine WMR-Folge, aber ich bin nun mal nur in WMR.
Ja, du kannst halt aber auch Planet B hören.
Ach so. Meinst du, das hat die gleiche Wirkung? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe immer noch keine einzige Folge Planet B. Ich höre total wenig Podcasts und wenn dann sowas wie The Guardian Long Read.
Okay.
Sowas so.
Ist okay. Ist
sanftes
okay.
Vor sich hin plätschern.
Ist okay.
Andere Themen. Da habe ich auch einen sehr netten, habe ich gehört, da ging es um total spannendes Thema, um Leute, die Ertrunkene finden. Also und zwar ist das ein altes Ehepaar, die, ja, jetzt machen sie es kaum noch, die in ihrem Wohnmobil durch die USA gefahren sind und so ein bisschen so Erinnerung ans A-Team oder sowas, wo sie auch mal, wovon leben, und ohne Bezahlung, einfach nur die Anfahrt musste bezahlen, nach Ertrunkenen zum Beispiel oder halt ermordeten Menschen suchen.
Nach Leichen einfach.
Nach Leichen, genau.
Ist auch sehr erbaulich, ja.
Ja, es war, also der Pod, also es ist tatsächlich, also zum Beispiel, also zum einen, wie machen sie das, zum zweiten, wie dilettantisch macht das der ganze Rest, weil es ist nicht so, dass sie da irgendwie, aber es ist halt auch ganz spannend, so mitzukriegen, weil es gibt dann halt so Leute wie, solange du keine Leiche hast, ist es schwer, jemand auf, es gilt da in den USA meistens noch als vermisst und nicht als verstorben, sodass halt alle Kredite und so noch weiterlaufen, also das ist, also was weiß ich was, da war ein Vater, dessen Sohn hatte ein Boot und ist auf diesem Boot gefahren und ist dann von dem Boot quasi ertrunken und er konnte dieses Boot nicht verkaufen, weil es offiziell noch seinem Sohn gehörte und der nicht gestorben, sondern nur vermisst war und darum konnte er es nicht verkaufen und darum stand das da in seiner Einfahrt rum die ganze Zeit über und er hatte quasi die ganze Zeit über in seiner Einfahrt dieses, da war auch noch eine Beule dran, wo, also der Sohn ist dann quasi offensichtlich umgefallen und abgerutscht und hat eine Scheibe eingeschlagen, bevor er reingefallen ist und sozusagen diese ständige Erinnerung dran und er kann halt nichts daran ändern und sowas und das ist halt und schon allein wie das dann und was das dann für diese Familie dann auch für eine psychologische, aber auch finanzielle Erleichterung ist, dann tatsächlich dann irgendwann einen Buddy zu haben, der und zu wissen, ist wirklich tot und sich verabschieden zu können sozusagen. War ganz interessant. Aber was anderes als dieses ganze Thüringen-Trump-Scheiß, weißt du, so
keine
Brexit-Kacke.
Nazis. Einfach mal keine Nazis. Das wäre ein schöner Titel eigentlich. Einfach mal keine Nazis.
Einfach mal keine Nazis. Dann sitzen wir zwei Stunden hier, schweigen, machen wir mal eine Flasche auf, man hört uns trinken und ansonsten passiert gar nichts. Und das tut ihm, doch nicht.
Wäre sehr irreführend, wenn wir den Podcast so nennen, aber lass uns das trotzdem tun.
Okay, Nazis raus, wie wär's damit? Das ist ein schönes kontroverser Name für einen Podcast.
Ach komm, das ist ein bisschen abgelutscht, oder?
Na gut, vielen Dank euch. Vielleicht habt ihr eine Idee.
Schlaft schön.
Träumt was Schönes.
Gute Nacht.
Schlaft gut, weil morgen, um es vielleicht nochmal ins Positive, vielleicht wenigstens ein bisschen zu drehen, weil gibt viel zu tun, packen wir es an, oder?
Ich meine, morgen ist Montag jedenfalls.
Morgen ist Montag. Boah. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.